Hallo, hier ist Football Quark mit der Season Preview der AFC West. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber in AFC West Fanware der wunderbare Tobias Dannenberg. Hallo.
Ja, das ist ja schön, wenn du so einen Podcast hast, ne? Du darfst das halt auch einfach.
Ja, ja, du bist halt auch einfach nicht. Also in dem Fall bist du jetzt auch wirklich parteiisch.
Genau, ja. Das gibt's vorweg.
Also, muss man jetzt hier auch mal ganz klar so sagen. Kein Anspruch irgendwie auf irgendwie Neutralität und. Vielleicht wird Tobi auch so ein bisschen überemotional.
Ja, das ist ja das Schöne beim Podcast. So. Das ist, wenn du.
Ihr seht mich nicht weinen.
Das auch. Ja. Aber wenn du emotional. Wenn du für eine Sache brennst, dann darfst du das halt auch. Und dann wird dir das als authentisch ausgelegt.
Ah, so heißt das. Ja, nee, davon habe ich keine Ahnung.
Okay.
Ey, aber das,
das ist ja ein Job irgendwie. Zum Podcast als Medium funktioniert.
Ja.
Funktioniert das nicht so? Erzähle ich auch gerade völligen Quatsch.
Ja, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht gut in meinem Job. So, kann man es auch einfach mal so unterbrechen. Das tun immer alle so, als wenn man da gut sein muss. Aber wir sprechen heute über die AFC West. Ja. Krasse Division mit den Denver Broncos, mit den Los Angeles Chargers,
yes,
mit den Las Vegas Raiders und den Kansas City Chiefs. Und ich glaube, keine Division in der Liga hat so ein Upgrade bekommen.
Ja, und auch letztes Jahr haben wir schon gesagt, die AFC West ist vielleicht die potenziell stärkste Division.
Nee,
oder allgemein der Westen. Allgemein
da,
der
da Westen. War es die NFC West.
Aber auch die AFC West mit.
Die war gut. Also die war sehr gut. Die haben wir gesagt, die ist sehr gut. Aber für uns war die NFC West noch besser. Jetzt will ich das nicht mehr so unterschreiben.
In Summe, aber in der AFC war es auch der Besten.
Ja, ja, der Westen per se so.
So, genau. Na, die NFC West war schon so insgesamt, aber in der AFC war es auch der Westen. Ja, und jetzt würde ich das auch nicht mehr so unterschreiben. Jetzt würde ich schon sagen, die AFC West ist die stärkste Division in der NFL.
Ja, definitiv. Es gibt ja sogar die Diskussion, und das muss ich natürlich erstmal zeigen, ob es die stärkste Division, die es jemals gab, gibt.
Ja, ich meine, allein, dass Derek Carr der schlechteste Quarterback in der Division ist.
Ja.
Und in vielen anderen Divisionen der Beste wäre, sagt ja schon einiges aus.
Eben. Also, und das ist halt.
Auf der Premium-Position.
Auf der Premium-Position. Keine Position hat mehr Einfluss als der Quarterback.
Dann andere Premium-Position, Pass Rush. Also Joey Bosa in dieser Division, Khalil Mack.
Gut, du hast jetzt gerade zwei Charger-Spieler.
Ja, ja, ich gehe aber weiter. Du hast Chris Jones.
Du hast Bradley Chubb.
Du hast Bradley Chubb. Du hast Max Crosby.
Du hast Chandler Jones.
Also schon große Namen auf der Position.
Ja, ja, definitiv. Du hast zwei der drei besten Titans in der Division.
Ja, du hast.
Mit Kelce und Waller.
Das. Du hast Adams und Allen, also die potenziell besten Roadrunner. Adams der bessere Allround. Ja. Aber auf jeden Fall zwei sehr renommierte und erfahrene Wide Receiver in der Liga. Hast du auch in der Division?
Ja, ja, du hast schon eine Menge. Also, und du hast mit Patrick Mahomes jemanden, der immer in den Top 3 Quarterback-Rankings ist. Du hast mit Russell Wilson einen, der in der öffentlichen Wahrnehmung immer in den Top 5 bis 7 ist. Also würde ich erstmal sagen, krasse Division. Wir machen das wieder so, dass ich die Denver Broncos und die Las Vegas Raiders mache, weil sie letztes Jahr auf Platz 4 und Platz 2 waren. Du darfst dein eigenes Team covern.
So, jetzt muss man, dass ich 3 und 1 habe und du 4 und 2 hat sich so, das Schicksal hat sich da gefügt, weil so konnten wir beide, also ich kann heute und du konntest dein Team covern.
Ja, ja, und dann haben wir uns auch, das Ding ist, am Anfang haben wir uns auch immer so abgesprochen und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, also wir können das doch einfach immer so machen und weiß ich noch, da habe ich eine WhatsApp gemacht, dann kannst du auch die Chargers covern, die sind ja Dritter geworden.
Nice.
Dann passt das nämlich, weil das ist so die einzige Einschränkung gewesen, weil sonst ist das, glaube ich, relativ egal, welche Teams wir covern sollen.
Also mal diese Rumgeeiere.
Ja.
So, erstmal, hast du ja vielleicht gerade mal Zeit, ein Team vorzubereiten, auch wenn es noch gefühlt eine Woche hin ist. Und dann sagst du, ich weiß gar nicht, welches Team ich habe. Muss ich erstmal Torben fragen. Torben, welches Team möchtest du? Ah, du Tobi, das ist mir prinzipiell egal. Ich schreibe zurück, ja, also mir ist das auch prinzipiell egal.
Ja.
Vielleicht das, dann muss man wieder auf die Antwort warten. Ja, okay, das passt. Dann nimmst du dann aber das zweite und dann musst du das und so hast du hier eine klare Struktur.
Richtig.
Ist doch nice.
Und das macht das Ganze auch einfacher. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mit den Denver Broncos an. Die sind letztes Jahr Platz 4 geworden. 7-10. Für den Platz 4 eigentlich ziemlich gut. Mhm. Offense Platz 23. Pass Platz 19. Run Platz 13.
Oh.
Kann mal so passieren. Das Ding ist, man hat vor der Saison immer gesagt, die Denver Broncos sind ein Quarterback davon entfernt, ein Top-Team zu sein. Und die Antwort darauf war Bridgewater und Locke.
So.
Die waren es halt jetzt, die waren es komischerweise nicht. So, das können wir sozusagen aus der Saison mitnehmen. Man hat halt durchgehend eigentlich bei den Denver Broncos immer davon gesprochen, ja, die haben ein krasses Potenzial, das muss nur richtig genutzt werden. Es hat in der Vic Fangio den Job gekostet. Und jetzt hat man mit Russell Wilson in einem Monster-Trade den Quarterback geholt, den vermeintlichen Elite-Quarterback geholt, gegen zwei Erstrunden-Picks, zwei Zweitrunden-Picks und einen Fünftrunden-Picks und hat auch noch Drew Lock, Shelby Harris und Noah Fant abgegeben. Also ist schon ein ziemlich großes Paket.
Ja,
aber
Drew Locks Verlust schmerzt dir sehr.
Ja, also Noah Fant ist ein guter Spieler. Und Shelby Harris ist auch gut.
Ja.
Aber man hat halt sozusagen jetzt halt wirklich die Möglichkeit, dass man jetzt halt sagt, okay, wir haben vermeintlich Potenzial in diesem Kader und haben einen der besten Quarterbacks der Liga erstmal geholt. Und auf jeden Fall, egal was ich jetzt kommend noch sagen würde, ist das ein Upgrade zu Drew Lock und auch zu Teddy Bridgewater, falls sich das jetzt einige fragen.
Ja.
Das hat sich niemand gefragt.
Das hat sich wirklich niemand gefragt.
Ja.
Und auch Teddy Bridgewater hat hier nicht mehr so die Lobby. Der kommt noch. Der hatte immer ungünstig um. Nein. Inzwischen muss auch hier akzeptiert werden, Teddy Bridgewater ist ein guter Backup-Quarterback in dieser Liga.
Er ist ein Elite-Backup-Quarterback.
Genau, da darf man Elite davor packen.
Ja. Der neue Coach ist auf jeden Fall Nathaniel Hackett, war ein Tipp von Rodgers und deswegen hat man ja auch immer gesagt, so, vielleicht geht Rodgers zu den Broncos. Aber als Rodgers dann unterschrieben hatte, war Russell Wilson ganz schnell in Denver. Das heißt, dieser Trade war in irgendeiner Form vorbereitet.
Ja.
Na, aber man muss jetzt hier natürlich ganz klar sagen, Hackett hat also auch als Playcaller für Rodgers funktioniert, aber Russell Wilson ist nicht gleich Rodgers. Anderer Spielertyp. Wenn wir jetzt nämlich zu den Positionen kommen, Russell Wilson als Quarterback. Wir alle haben dieses gute Seattle-Zeit noch in den Augen. Ich halte Russell Wilson auch für einen sehr guten Quarterback. Das muss man echt sagen. Aber worin ist er gut? Er hat einen richtig guten Deep Ball und er ist außerhalb eines Schemas, da ist er outstanding, da ist er richtig gut. Also wenige Quarterbacks können so gut improvisieren.
Er ist gut im Weglaufen.
Auch und im Ausweichen.
2020 war die Nummer 1 von allen Quarterbacks unter Pressure.
Ja.
Und das ist so die Story von Russell Wilson. Unter Druck funktionieren.
Ja, das ist aber die Story von Russell Wilson. Einmal, weil er jahrelang eine Drehtür als O-Line hatte, aber das hat er die letzten zwei Jahre in Seattle eigentlich nicht mehr gehabt. Der Mann hält auch lange den Ball.
Mhm.
Und hier muss man auch mal die O-Line ein bisschen in Schutz nehmen. Du kannst halt auch nicht ewig blocken.
Ja, so. Und außerdem, du manchmal rennt ein QB auch einfach so aus der Pocket raus.
Genau.
Und denkst dir so, Alter, ich mache hier gerade eine Kack-Pocket für dich, Mann. Und jetzt wirst du da irgendwo an der Sideline gesackt und ich kriege hier als Offensive Line diesen Sack irgendwo auf unsere Kappe geschrieben, weil niemand interessiert ja im Nachgang, wo der Sack passiert ist,
genau.
Sondern da steht, er wurde gesackt und man sagt, na, O-Line.
So. Ja, genau.
Also er ist schon oft auf der Flucht.
Richtig, und deswegen, das muss man erstmal in Frage stellen. Aber Russell Wilson, jetzt erstmal, wenn man es sich anguckt, natürlich viel, viel besser als Drew Lock. Und auch besser als Bridgewater. Ansonsten hat man Ripien und Johnson noch drin. Wir können also davon ausgehen, dass die wichtigste Position erstmal besser besetzt ist, aber auch Hackett muss sich anpassen.
Ja.
Weil es ist einfach, man kann jetzt nicht Rodgers und Russell Wilson in dieselben Systeme stecken. Du hast aber bei den Broncos auf Running Back eine richtig interessante Kombi. Du hast mit Melvin Gordon und Javonte Williams eigentlich ein richtig gutes Tandem gehabt, wo ich sage, sie sind 50-50 gewesen, aber Javonte Williams hat viel, viel besser performt.
Ja, und sie waren auch, also es hat so ein Shift stattgefunden. Ja. Am Anfang noch so, Herr Gordon ist der Veteran, der kriegt die Raps und dann irgendwann war es 50-50 und am Ende war es immer mehr Williams.
Ja, und mein Tipp ist, es wird 70-30 für Williams.
Ja,
so, also du schiebst jetzt Gordon nicht komplett weg, weil seine Runner-Qualitäten sind ja auch geschätzt, aber Williams wird das Workhorse in dieser Offense werden. Vielleicht ein Fantasy-Tipp für alle, die sozusagen in den Top 10 keine Picks haben. Kann Williams, glaube ich, gut abliefern und damit auch Russell Wilson unterstützen. Wenn wir zu den Passcatchern kommen, also Receiver und Titans, weil Titans haben wir ja nicht mehr großartig hier. Du hast hier Albert O Also Albert Ogwenumbam und du hast Greg Dulcich, den Rookie, wo ich nicht mehr weiß, ob ich Dulcich am Ende des Jahres nicht vorne sehe. Und dann hast du Receiver, wo wir wieder vom Potenzial reden. Ne? Du hast Judy. Wir haben beide haben Judy gefeiert, aber und ich habe letzte Woche habe ich Pittman kritisiert. Ist Krit Pittman eine 1B oder eine 1A? Ich war bei 1B. Bei Judy muss man fragen, ist er eine 1 oder eine 2? Eine 1 hat er nicht, also für mich hat er noch nicht das Level gezeigt, dass er wirklich eine 1 ist.
Ja, genau. Du kannst ja nicht sagen, ja, der war im College krass. Ja, deswegen wurde er auch hochgepickt.
Genau.
Aber das ist ja nicht unbedingt ein Garant für, ja, dann ist er auch in der NFL krass.
Ja, und also ich sehe ihn jetzt hier irgendwie, also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er so eine Tyler Lockett-Rolle einnimmt, so einen Slot-Receiver, den du auch mal tief schickst. Kann ich mir bei Judy irgendwie vorstellen? Weiß ich nicht.
Was man ihm lassen muss, ist, er ist ein krasser Roadrunner.
Jetzt muss er
das nur noch aufs Pro-Level irgendwie übertragen.
Genau, das ist so, aber seine Statistiken sind halt deep, also deep halt richtig gut. So, und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass das funktioniert. So als Roadrunner, das war immer so der Skill, der ihn ausgezeichnet hat. Und dann habe ich mich gefragt, so, ja, aber wie viel Separation hat er eigentlich sozusagen? Und das war in der NFL jetzt noch nicht so krass. Du hast mit Sutton jemanden, den du outside stellen kannst. Der letztes Jahr aus einer Verletzung wiedergekommen ist und ich gebe ihm jetzt einfach mal, sage, okay, Spieler brauchen meistens genauso lange, bis sie ihr Endlevel an Qualität wieder erreicht haben, wie sie verletzt waren. Das war dieses Jahr, also müsste auch der jetzt abliefern. Du hast KJ Hamler, der auch aus einer Verletzung wiederkommt. Du hast Tim Patrick, der abliefern wird, aber der jetzt auch nicht das Outstanding Talent ist. Der wird halt sozusagen innerhalb dieser Offense funktionieren, aber er ist nicht dein Outstanding Receiver.
Er wird in seiner Rolle als Nummer 3 Receiver funktionieren.
Ja, genau. Und kann er, letztes Jahr war eine Überraschung, kann er mit dieser gesteigerten Aufmerksamkeit, wenn die Nummer 3 ist bei ihm eine gesteigerte Aufmerksamkeit, kann er funktionieren. Wir müssen jetzt gucken, Wilson macht natürlich wie jeder gute Quarterback seine Receiver ein bisschen besser, aber ist dieses Catching Quartett oder Quintett, wenn man jetzt einen Tight End noch dazu nimmt, sind die so gut, wie wir gedacht haben? Oder muss man jetzt erstmal sagen, okay, die müssen sich aber auch beweisen?
Du hast Sutton bezahlt wie eine 1.
Ja.
Danach hat er nicht mehr performt. So, aber Verletzung. Aber du weißt noch nicht, ob er eine Nummer 1 ist.
Genau, du hast ganz viele Abers.
Genau, du hast Jerry Judy, könnte eine 1 sein. Du weißt es aber noch nicht. Kann man sagen, gut, QB-Situation war für ihn kacke. Ja, das ist nur begrenzte Ausrede.
Die Andrew Hopkins hat auch ganz viele schlechte Groovies gehabt.
So. Ne, gut, Judy muss jetzt nicht der nächste Hopkins werden. Ein bisschen schlechter ist auch schon gut genug. Ne, aber ist halt auch ein Aber. Es sind alles Aber. Und gut, Tim Patrick funktioniert, aber was ist er? Ist er dann Deep Threat?
So. Genau.
Ja, gut, schön, wenn der funktioniert. Das ist austauschbar. Also dir fehlt noch die klare Nummer 1, aber ich glaube, Russell Wilson wird Judy besser machen und Sutton wieder zu alter Form bringen.
Ja.
Von daher. Aber du hast recht. Es sind Abers. Es sind eine Menge Abers. Und in dieser Division ist ein Aber zu viel schon Beinbruch.
Ich komme nämlich zu den nächsten Abers. Weil wir haben bei Seattle wurde halt immer die O-Line kritisiert. Und die O-Line war aber gar nicht so verkehrt. Und wenn wir uns die O-Line jetzt in Denver angucken, ja, die Tackles sind solide mit Bowles und Turner. Die sind in Ordnung.
Bowles ist gut.
Also, genau, Bowles ist sogar gut.
Oder
genau, Jahr. Der ist sogar gut. Turns ist in Ordnung. Das sind gute Starter. Aber Interior mit Risner, Cushenberry und Glasgow, die sind okay. Ich will die nicht als Schwachstelle in dem Sinne bezeichnen. Und auch der Backup Quinn Miners, ja, der kann was. Aber es ist jetzt auch nicht die Stärke. Und ich kann dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, also ich verspreche dir jetzt nicht, dass dieses Jahr in Denver mit einem neuen System, mit einem neuen Playcaller hier eine bessere O-Line steht als letztes Jahr in Seattle. Zu 100%.
Ja, ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ist das vielleicht gut für Russell Wilson? Ist Russell Wilson der bessere QB, wenn er Pressure hat? Aber jetzt muss ich Russell Wilson halt auch erstmal, also du hast vielleicht nicht die bessere O-Line. Du hast Russell Wilson nicht mit seinen zwei eingeschworenen Receiver, weil die hat er zumindest.
Lockett
und Metcalf haben mit ihm funktioniert. Also er hätte jetzt gewusst, was er nächste Season in seinen beiden Top-Receivern hat. Das muss ich jetzt erst rausfinden.
Und wo ich es auch sage, also Tyler Lockett stelle ich über die Receiver, die er jetzt hat. Metcalf in seiner Rolle ist auch spannend, aber Lockett?
Die Kombi ist halt gut,
Metcalf
und Lockett, die ergänzen sich halt ganz cool. Und ich glaube, da kann man, also die Broncos könnten die bessere Wide Receiver Unit werden, weil sie tiefer sind, dann noch Hamler und Patrick.
Genau.
Aber wenn ich jetzt nur Judy und Sutton nehme, das sind zwei Abers, Metcalf und Lockett nicht.
Genau.
Du weißt, was du an ihnen hast. So, und was macht eine Offense dann noch aus? Dann hast du noch das Running Game. Da hast du hier Javonte Williams und Melvin Gordon. Gut, aber da hast du in Seattle dann halt auch jetzt Kenneth Walker gedraftet. Du hast noch Carson und du hast Rashad Penny, der zumindest, wenn er fit bleibt, gezeigt hat, dass er krass sein kann letzte Season. Also auch nicht schlechter.
Richtig. Und
da hast du da die Abers.
Richtig. So. Du musst halt immer gucken, Russell Wilson lebt ein bisschen von seinen Highlight-Plays. Und Pete Carroll hat ihn ja auch dafür kritisiert. Nicht direkt, sondern er hat gesagt, der nächste Quarterback, den ich haben will, ist einer, der Play-by-Play das, die Struktur eines Spiels auch runterbeten kann. Und das ist ja direkt eine Kritik an Russell Wilson gewesen.
Also vielleicht gab es auch so ein bisschen dicke Luft zwischen den beiden, weil Pete Carroll mal gesagt hat, was er wirklich denkt.
Genau.
Dick geäußert hat und Russell Wilson
das vielleicht auch nicht so haben wollte.
Ganz gut wegstecken.
Ja.
Also er ist definitiv ein Upgrade über Bridgewater und Locke.
Ja, genau.
Aber vielleicht sind ein paar Erwartungen von Broncos-Fans zu hoch.
Genau, also sie sind jetzt für mich nicht direkt ein Super Bowl-Kandidat.
Und wenn, ich habe am Anfang gesagt, Derek Carr vielleicht der schlechteste Quarterback in der Division, das kann am Ende auch Russell Wilson sein.
Genau, also das und damit muss man auch klarkommen.
Genau, das ist jetzt nicht super abwegig. Stand jetzt
sage ich Russell Wilson über Derek Carr, obwohl Derek Carr die bessere letzte Saison hatte, weil hier kommt nämlich ein nächstes Ding. Russell Wilson hat auch schon lange keine komplette Saison mehr gut gespielt. Ja. Der hat immer seine 6-7 Spiele am Anfang der Saison gehabt und danach ist er immer eingebrochen.
Und Russell Wilson definitiv größere Lobby als Derek Carr. Weil bei Derek Carr geht man irgendwie mal erstmal prinzipiell davon aus, dass er kacke ist und ist überrascht, wenn er gut spielt. Und bei Russell Wilson gehst du mal davon aus, dass er gut spielt und bist überrascht, wenn er kacke ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen den beiden.
Ja. Was mir auf jeden Fall gut gefällt, ist die Defense. Die Defense war aber letztes Jahr schon Platz 3. Die war Platz 8 gegen den Pass, Platz 15 gegen den Run. Die haben ein richtig gutes System. Das muss man Fangio natürlich auch lassen. Das kann er. Wenn wir hier von der Defense sprechen, spreche ich immer noch gerne einfach nicht mehr von Defense-Line und Linebackern und so weiter und DBs, sondern gehe hier einfach eigentlich in Front und Secondary. Die Front an sich mit DJ Jones hat ein Upgrade gekriegt. Der ist gut.
Ja.
Also egal, ob Shelby Harris jetzt nicht da ist, aber was du nicht unterschätzen darfst, Von Miller ist auch nicht mehr da. Also Von Miller auf Edge.
Schon länger nicht mehr.
Ja, genau, aber ist letztes Jahr gegangen. So, ja. ist nicht in der Offseason gegangen, ist während der Saison gegangen, aber du hast jetzt sozusagen den Spot von Von Miller nicht mehr besetzt, aber da hast du jetzt mit Randy Gregory jemanden geholt, der letztes Jahr gut abgeliefert hat bei den Dallas Cowboys, aber der ist auch eine tickende Zeitbombe. Das muss man halt auch charakterlich sehen. Du hast Nick Bonito gedraftet, der in dem System als Outside Linebacker, der rushen kann, sehr, sehr gut funktionieren kann. Und dazu hast du die sichere Bank, Bradley Chubb. Aber wie sicher ist die Bank Bradley Chubb? Bradley Chubb lebt von seiner ersten Saison. Da hatte er 12 Sacks. Danach in 3 Saisons 8,5. Insgesamt. Und das, dann glaubt man, war viel verletzt und bla. Er hat 25 Spiele gespielt und gestartet.
Und dann ist es definitiv zu wenig. Also kann man ja schon sagen, Pass-Rush-mäßig schlechteste Team in der Division.
So, ja, kann man noch nicht sagen. Gut. Aber du hast eine stabile Front, also sozusagen mit den zwei Outside-Linebackern, DJ Jones, der auch nochmal wirklich selber auch eine Qualität mit hat. Du hast einen Nose mit Mike Purcell und du hast einen mit Dremont Jones auch noch jemanden, der dir zumindest den Run stoppt. Also diese Front an sich ist schon sehr, sehr stabil. Ich gehe davon aus, wenn du halt eine Rotation aus Bradley Chubb, Randy Gregory und Nick Bonito, die alle fit sind, hast, wirst du da auch einen Pass-Rush generieren können, der gut sein wird, weil auch der Pass-Rush profitiert ja von der guten Secondary und die Secondary in Denver ist wirklich krass. Du hast Darby und Surtain auf Corner. Darby wäre bei manchen Teams der Nummer 1 Corner. Die wären dann zwar nicht krass gut, aber hier ist eine klare Nummer 2, weil Surtain wird die 1 sein. Dahinter hast du mit Quan Williams immer noch einen Backup und hier hast du bei den Broncos für mich eins der ausbalanciertesten Safety-Duos mit Kareem Jackson und Justin Simmons, die als Kombi Top 3 sind in der Liga. In der Kombination, wenn du wirklich mit zwei Safeties spielst, mit dem, wie ihr Skillset sich gegenseitig ergänzt, glaube ich, dass dieses Secondary an sich ist auf jeden Fall Top 5. Die beiden per se als Safety-Duo sind sogar Top 3 in der Liga. Was natürlich es für den Pass-Rush auch einfacher macht, weil du vielleicht die Sekunde länger Zeit hast.
Ja, doch. Die Kombi im Sinne von klassischer Box und klassischer Free.
Genau.
Wobei Simmons.
Simmons ist auch kein klassischer Free. Du kannst Simmons, glaube ich, schon eher schieben. Und Jackson ist für mich ein Box-Safety.
Ja, also Jackson ist auf jeden Fall ein Box-Safety und ich glaube, Simmons ist in diesem System klarer Free-Safety, aber
genau.
Du kannst ihn
vielseitig
einsetzen.
Ja. Und
dann ist eine nice Kombi.
Richtig, dann finde ich, ist die Kombi gut. Dazu noch wirklich gute Corner. Und das macht diese Defense halt komplett in einem guten System. Das heißt, du wirst eine sehr gute Defense haben und potenziell auch eine sehr gute Offense. Aber du kannst halt sozusagen, wir haben in der Offense gerade 4 oder 5 Abers genannt. Und sagen wir mal, wenn 3 von 5 Abers gut laufen, dann haben aber auch 2 nicht geklappt. Und dann ist das trotzdem ein guter Schnitt. Deswegen gehe ich hier nur damit, dass die Denver Broncos kommen auf Platz 3 in der Division mit einer 10-7. Für mich der X-Faktor müsste eigentlich Jerry Jeudy sein. Gehe ich aber nicht mit. Bei mir ist es Bradley Chubb. Bradley Chubb muss abliefern, muss wirklich zeigen, dass er der Elite-Pass-Rusher ist und durchgehend Pressure generieren können, weil diese 8,5 Sacks in 3 Jahren sind zu wenig.
Ja, finde ich gut. Also vor allem auch gerade halt in der Division mit den Quarterbacks ist der Pass Rush einfach nochmal umso wichtig. Ist ja sowieso schon super wichtig, aber jetzt ist er nochmal umso wichtiger. Der muss absteppen. Ja, und du kannst auch nicht sagen, jetzt hat er mit Gregory einen passablen anderen Edge Rusher. Ja, nee, vorher hat er Von Miller.
So. Genau, vorher.
Also die Ausrede gilt halt nicht.
Vorher war einfach die 2.
Ja, genau. Also die haben mich immer gedoubleteamt. Nein, Mann, Alter. Die haben den anderen Typen gedoubleteamt. Du warst frei. Richtig, dich hat der Running Back geblockt.
Genau. Richtig. Du hast dein One-on-One einfach nicht geschlagen.
So, genau.
So.
Ja, also der musst du. Und das ist krass. Also ich wusste so, Bradley Chubb ist nicht so richtig in Tritt gekommen. Aber nur, was, 8,5 in 3 Jahren hätte ich
nicht gedacht. Ja, in 25 Spielen. Er hat nur 25 Spiele in 3 Jahren gemacht. Aber
trotzdem krass.
Ja, aber die Spiele, die er gemacht hat, hat er auch gestartet. Das heißt, er war fit. Und da ist 8,5 in 25 einfach zu wenig.
Ja, und da hat er in meinem Kopf dann auch eine Lobby gehabt und von einem Hype um ihn herum gelebt. Nur weil da hätte ich jetzt mich gefragt. Ich dachte, 15.
Und das ist halt, so ist für mich dieses ganze Team so in irgendeiner Form. Sutton lebt im Moment ein bisschen von der Lobby, Jeudy lebt von der Lobby, Russell Wilson lebt von der Lobby, Bradley Chubb lebt von der Lobby. Die einzigen, die nicht von der Lobby leben, sind Williams, der Running Back, und die Secondary, weil die haben schon alle abgeliefert.
Ja, und Williams muss jetzt hat er die Lead-Rolle. Ne? Jetzt
genau.
Musst du auch erstmal beweisen, dass du der Leading Running Back bist.
Genau, dass du nicht ineffektiv wirst.
Genau, du hast noch diese Rückversicherung mit, du kannst immer noch Gordon bringen. Aber du musst ja auch erstmal zeigen, dass du diesen. Er muss ja auch nochmal einen Step machen.
Klar.
So, er muss auch nochmal einen Step machen und so richtig wissen, was du in deinen Spielern hast, weißt du in der Secondary.
Genau. Da weißt du, die werden abliefern. Da, genau. Also und bei, vielleicht noch bei Tim Patrick. Aber das ist halt nicht. Der hat nicht den Impact sozusagen. Ja. Also bei den Spielern, die du auf deinen High-End-Positionen bringen willst, da hast du zumindest immer ein kleines Fahrerzeichen dabei.
Ja.
Und du hast halt im Moment hast du auch kein Talent. Albert O hat viel Potenzial, Dulcich, fand ihn im Draft gut. So,
noch,
aber
noch 2 Aber.
Genau, es sind halt noch weitere Abers, wo du halt nicht sicher sagen kannst, dass die auf jeden Fall abliefern. Und so geht es mir bei den Denver Broncos die ganze Zeit. Ich gebe denen jetzt 10-7, aber die können auch 7-10 gehen. Und da müssen sich Broncos-Fans vielleicht auch sozusagen, dass es keine Verbesserung gibt, weil man muss hier auch mal ganz klar sagen, die spielen halt 6-mal im Jahr innerhalb der Division.
Ja.
Und wenn du da jedes Spiel verlierst, dann hast du halt schon 6 Niederlagen. Ja. Das kann passieren.
Also ich habe sie auch bei 10-7. Ich sehe das, ich schätze die Defense stark ein. Wenn die Secondary deine stärkste Unit ist, ist das nicht schlecht in der Division, die definitiv passlastig ist. Ja. Ja, und wir haben hier, wenn man 2 Jahre lang predigt, dass die Denver Broncos ein Quarterback von einer erfolgreichen Season entfernt sind und jetzt holen sie endlich Russell Wilson, dann muss ich denen auch einen positiven Rekord geben.
Absolut.
Aber ich bin voll bei dir, wenn du sagst, ja, die gehen am Ende vielleicht 7-10. Ja, kann passieren tatsächlich, weil es kann auch hier einfach nicht funktionieren.
Genau, und deswegen, also da muss man einfach mal eine realistische Einschätzung auch, finde ich, abgeben, und im Endeffekt freuen wir uns, wenn sie gut spielen, und haten sie, wenn sie scheiße spielen.
Wir haten hier niemanden.
Ja, also wir haten tatsächlich relativ wenig.
Wir kritisieren angemessen.
Ja, genau. Außer Ezekiel Elliott. Aber dazu kommen wir wann anders.
Ja, und außer der GM der Jaguars.
Ja, das ist auch grenzwertig. Aber egal. Okay. Kommen wir zu den Chargers. Ich glaube, es sei denn, du hast noch was zu den Broncos.
Nö, wir haben alles, glaube ich, gesagt zu den Denver Broncos. Kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Ich versuche.
Ja, also Tobi, du hast 10 Minuten.
Okay. Wie war die letzte Season? Auf jeden Fall eine Rollercoaster-Season. Also es war echt ein Auf und Ab. Man war immer so emotional zwischen Alter, Playoffs und wir kommen sonst wie weit zu. Naja, wir werden wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen. Nächstes Jahr ist das Jahr. Du hast irgendwie so 41-22 gegen die Bengals gewonnen. Richtig krasses Spiel.
Tobi, du hast gerade gesagt, dass man richtig emotional mit den Chargers mitfiebert. Das hast du gemacht. Die anderen niemand hat sich für die Chargers interessiert. Um das, die Anmerkung der Redaktion.
Ja, Grüße. Ja. Letztes Jahr bei den Invaders einen neuen Mitspieler bekommen. Joe, Grüße. Und dann hat sich herausgestellt, dass er Chargers-Fan ist. Ich konnte noch nie so viel am Stück mit einem Chargers-Fan reden.
Weil es keinen anderen gibt.
Das ist richtig. So. Das ist korrekt. Also, das hat mich richtig gefühlt. Oh, direkt sympathisch. Chargers-T-Shirt. Also Grüße, falls du das hörst. Auf jeden Fall Rollercoaster-Season. Ne? Cincinnati Bengals 41-22, krasses Spiel, aber dann verlierst du halt auch irgendwie 41-29 gegen die Houston Texans in einem Spiel, wo, wenn du gewonnen hättest, du in die Playoffs gekommen wärst. Ja. Also das war nicht irgendein Kackspiel, so. Das war, hättest du das gewonnen, wärst du in den Playoffs gewesen. Und dann hast du diesen Krimi nächste Woche gegen die Raiders. Und das war eines der krassesten Spiele der letzten Season. Also ja. Dieses, was so hin und her ging.
Tobi hat gerade nach dem Superlativ gesucht, aber ihm ist hinterher das Bills-Chiefs-Spiel noch eingefallen. Ja, deswegen genau. Hat er nicht gesagt, das war das krasseste Spiel der Saison.
Sondern eines und der Regular Season.
Ja.
So, aber das, hast recht. Das war ein krasses. Das hat eine Qualität gezeigt, die Chargers, also ich glaube, wenig Menschen haben Bezug zu den Chargers, aber wenn es eine Sache gibt, die vielleicht letztes Jahr hängen geblieben ist, bei den Chargers, von den Chargers, dann die Aggressivität beim vierten Versuch.
Ja, das stimmt.
Das ist krass. Allein in dem Raiders-Spiel waren sie 6 von 7 bei vierten Versuchen und gefühlt alle im letzten Drive und in der Overtime.
Ja.
Und der eine, der dann halt nicht geklappt hat. So, und sie sind irgendwie 34 Mal dafür gegangen mit einer Erfolgsquote von 64% und Herbert hatte dabei irgendwie 126 Passing-Rating, 2 Touchdowns über 100 Yards. Also richtig krass. Und ich glaube,
Das werden viele Leute kopieren,
weil Brandon Staley bei den Chargers diese Analytik nochmal ordentlich vorangetrieben hat. Und ich glaube, das werden wir mehr sehen, weil die Chance, wenn wir sind in unserer eigenen Hälfte, aber wenn die Chance bei 70% liegt, dass das in der Situation mit dem Plays, die wir hier haben, klappt, ja, dann scheiß drauf, es ist in unserer Hälfte, aber dann machen wir das jetzt hier. So, ne? Und das haben die Chargers letztes Jahr etabliert. Das ist wirklich hängen geblieben. Aber ansonsten auf und ab. Und was halt das Problem war, wenn man jetzt sagt, ja, Brandon Staley, erstmal muss man sagen, erste Season als Head Coach und erste Season bei den Chargers als Head Coach. Und Winning Record. Du bist ein Defensive-Minded-Guru. Oder Coach-Guru. Coach.
Ja. Der ist noch nicht lang genug in der NFL, um als Guru bezeichnet zu werden.
Das ist auch, ich weiß noch nicht, wo das Wort gerade herkam. Coach. Und das, was überhaupt nicht funktioniert, ist deine Run-Defense. Und dein ganzes System dahinter baut darauf auf, dass deine Front den Run stoppt, damit du viel mit Lightbox arbeiten kannst, viel Secondary auf dem Feld. Und dann läuft jedes Team gegen dich. Gefühlt average 8 Yards pro Run.
Also mindestens.
Mindestens. Waren auf 30 gegen den Run und ich glaube auch nur, weil die Texans am Ende nochmal und Pittsburgh irgendwie dann einfach gesagt haben, wir spielen ohne D-Line. Und die waren ganz lange das schlechteste Team gegen den Run. Ja, und dann funktioniert natürlich nicht Brandon Staleys Konzept und da muss man auch sagen, er hat hier ein Team übernommen. Der braucht halt dann auch ein Jahr, um sich die Defense zu formen,
ja, er spielen möchte. Also kriegt dann natürlich auch noch ein zweites und drittes Jahr.
Ja, natürlich.
Also, er kriegt zum ersten Mal Spieler genau. Also für sein System auch verpflichtet.
Jetzt hat er eine Season auf dem Buckel und jetzt eine ganze Offseason dann und dann geht's in die Season und konnte sich die Defense so formen, wie er wollte. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, wenn wir uns dann das Team jetzt angucken und auch rückblickend die Chargers Season. Und Offense, gut, Quarterback, du hast Justin Herbert. Justin Herbert hatte kein Second-Year-Slump oder wie man das nennt. Also gerade Rookie-QBs haben wir ja oft, wenn sie eine gute Rookie-Season haben, geht's im zweiten ein bisschen runter, damit es dann wieder hochgeht. Das hatte Justin Herbert nicht und ich nehme jetzt die Freiheit, einfach mal zu sagen, wie krass Justin Herbert ist.
Was du mich schon 20 Mal erwähnt hast. Wie ist Justin Herbert krass?
Ja, der ist krass, der ist krass, der ist gut.
Ist das ein Geheimtipp?
Das ist ein Geheimtipp. Also der ist ein guter. Merkt euch den Namen. Aber trotzdem, weil es einfach so heftig ist, letztens irgendwo einen Post gesehen, in den ersten 2 Jahren als QB in der NFL hat er die meisten Yards aller Zeiten mit 9.350. Er hatte die meisten Passing-Touchdowns aller Zeiten mit 69 in den ersten 2 Jahren und die meisten 300-plus-Yards-Spiele, nämlich 17. Das, obwohl er 2020 erstmal so reingeworfen wurde, in einer Run-Heavy-Offense gespielt hat unter Anthony Lynn, der gesagt hat, er ist a backer for a reason, offensichtlich nicht, und keine O-Line hatte.
So. Okay.
Okay.
Ja, natürlich ist es gut. So, also er ist schon
krasser Quarterback.
Er ist ein Top 5 Quarterback in der Liga.
Krasser Quarterback.
Also, das muss man sagen. Mittlerweile kannst du ihn als Top 5 Quarterback in der Liga bezeichnen.
Danke. So, aber ist ja nicht so, also du warst ja nicht anderer Meinung, von daher.
Ja,
also ich musste dich ja hier nicht überzeugen. Du hast auf jeden Fall einen Quarterback, der, kann man denke ich so sagen, ein MVP-Kandidat sein kann im nächsten Jahr.
Ja, ist jetzt ist auch, erst ist auch kein Geheimtipp,
ich sag's so. Nur. Ist klar, halt einfach, also, wie es ist. Also dein Quarterback ist wirklich stark. Dein Running Game, du hast halt Austin Eckler.
Aber du hast jetzt auch Isaiah Spiller, der ist voll gut. Das war mein Top 3 Running Back in dem Draft.
Okay, ich habe mir überlegt, wie ich das jetzt hier alles gut aufbaue. Das hast du mir gerade vorweggenommen. Aber
tut mir sehr leid, aber Isaiah Spiller war mein Mann.
Ja, war dein Nummer 3 Back, ne? Ja. Und auch nur Nummer 3, weil, ich meine, du bist nicht drum herum gekommen, Kenneth Walker und Breece Hall auf 1 und 2
zu haben. Aber ich fand den All-Around, fand ich den echt gut.
Genau, und der ist halt ein klassischer Runner, der läuft hart, der holt ja die Yards durch die Mitte. Und das ist das, was den Chargers fehlte. Weil Eckler ist zwar so ein dralles, starkes Kerlchen, aber ist halt einfach klein. So Pound für Pound ist er vielleicht stark, aber ist trotzdem nicht der, den du durch
aber
die
nicht Mitte jagst. Aber nicht in der absoluten Summe.
So, genau, nicht in der absoluten Summe. Du brauchst also immer noch einen Running Back zusätzlich zu Eckler, den du durch die Mitte jagen kannst. Das hast du versucht mit Joshua Kelly. Hat nicht geklappt. Das hast du versucht mit Larry Roundtree. Hat auch nicht so geklappt. Die sind ja aber beide noch im Team. Und jetzt hast du mit Isaiah Spiller endlich den Running Back, der Eckler ergänzt. Und das heißt, du kannst Running Back, also kannst Eckler wieder so benutzen, wie es für deine Offense am besten ist. Letztes Jahr meisten Receiving Touchdowns auf Running Back und in den letzten beiden Jahren meisten Receiving Yards als Running Back. Du kannst ihn als
Fantasy-Tipp.
Absolut. Ne? Und Fantasy kann das der beste Running Back der Liga werden. Er ist dann nicht der beste Running Back der Liga in echt, aber in Fantasy unglaublich fies. Und du hast halt dann wirklich so eine krasse Matchup-Waffe in ihm. Weil du kannst ihn auf Slot stellen. Ja, viel Spaß mit dem Linebacker, der ihn covern muss. Und selbst ein Safety ist dann eklig. Und dann mit Spiller und Eckler ist das ein Upgrade auf Running Back. Und noch gefährlicher. Dann hast du vielleicht auf, also du hast auf Right Receiver, du hast nicht das beste Wide-Receiver-Trio der Liga. Das will ich jetzt hier nicht sagen, aber du hast...
Gut, dass du das nicht willst.
Das will ich ja auch nicht sagen, aber du hast auf jeden Fall eins, was sich gut ergänzt. Du hast mit Keen Allen einen unglaublich guten Route-Runner. Ja, ist eine First-Down-Maschine. Das ist so einer, der holt dir in kritischen Situationen das First-Down.
Und der ist in der Liga krass respektiert.
Edelman hat letztens sein Receiver-Ranking rausgehauen und da war er auf 2. Ja. Also der ist medial immer ein bisschen underrated.
Wieder bei den Chargers.
Das ist nämlich der Punkt. Aber innerhalb der Spielerbubble?
Ich glaube, er ist selber wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, wahrscheinlich, der ist halt auch nicht so, keine coolen Klamotten und so. So NFL-Sachen, wie du halt bekannt wirst.
Ja, weiß ich gar nicht, mit seinem langen Bart und keine Haare auf dem Kopf, so, ne? Fällt auf.
Ja, aber wer ist denn, also, keine Haare, ich ist, glaube, ja, er ist, schon, ja nicht, ist ja nicht
mit
so.
Diesem, mit diesem Weihnachtsmannbart, ne? Also, ja, ich glaube, es ist einfach, der Punkt ist einfach Chargers. Und seit sie in L.A. sind, muss die NFL die Chargers irgendwie größer machen, um diesen Move zu rechtfertigen. Und seitdem siehst du ihn auch öfter mal bei NFL auf Instagram in irgendwelchen Highlight-Videos. So, ne? Ich glaube, es ist wirklich der Faktor Chargers. Aber es ist halt eine First-Down-Maschine. Dann hast du Mike Williams, einen riesigen Receiver, physisch, unglaublich guten Catch-Radius, macht dir aus 50-50, 70-30. Das heißt, Keen Allen, zack, zack, holst du die First Down mit und Mike Williams holst du die tiefen Bälle mit. Jetzt hast du noch Joshua Palmer als Nummer 3 Receiver, Rookie letztes Jahr.
Mein Breakout-Kandidat.
Dein Breakout-Kandidat, unglaublich vielversprechend. Herbert sagt über ihn, passt perfekt in unsere Deep Ball Offense. Eckler sieht in ihm den Receiver, der diese Deep Threat-Rolle übernimmt. Das war vorher Jalen Guyton, dein vierter Receiver. So, Jalen Guyton kann wirklich nur Deep Threat, aber Palmer ist auch ein guter Route Runner. Das heißt, du hast da noch einen sehr vielseitig einsetzbaren Receiver, den du auch auf Slot stellen kannst. Von daher diese Unit mit Herbert als Quarterback. Ich hoffe mir das, was du dir letztes Jahr gewünscht hast, dass der Ball öfter tief geht. Der Plan, also eigentlich ist das auch so eine Offensive. Ich weiß nicht, warum. Das ist ein Punkt, den du letztes Jahr hattest?
Naja, das war halt das Steelers. Der Kerl kam halt von den Steelers und hat halt sozusagen Big Ben, also dieses Big Ben Playbook einfach mitgebracht.
Ja, Joe Lombardi, der Offensive Coordinator. Ne? Und das müssen sie über diese Offseason besser organisiert bekommen, weil du hast mit Herbert einen, der den Ball unglaublich tief werfen kann.
Aber der das halt auch, was wir gerade bei Russell Wilson kritisiert haben, dass er Play-by-Play nicht so Elite ist. Justin Herbert kann auch tiefe Bälle schmeißen, aber er ist halt Play-by-Play im Kurzpassspiel trotzdem akkurat.
Genau.
Und das macht einen Elite-Quarterback aus. Das sind nicht die Highlight-Plays, die halt mal funktionieren, sondern das sind die Spiele, das sind die Games, dass du deine Offense übers Feld auch kurz tragen kannst.
Genau.
Also auf kurzer Weise. Aber wie krass ist diese Division? Du hast Keenan Allen und Mike Williams. und noch ein paar andere Passcatcher. Es gibt die Argumentation, dass das das schlechteste Waffenarsenal auf Receiving ist in dieser Division. Wenn du es auf Tiefe gehst gegen die Denver Broncos.
Okay, also bei den Denver Broncos müsstest du, also kannst du nur das Argument Tiefe bemühen.
Weil ja, auch nur, das geht nur. Das, aber du brauchst ja, ja für sowas ja immer ein Narrativ. So,
das ja, genau. Jetzt, ne? Ja, also das, wenn du jetzt wirklich nur, ich sag mal, 3 Receiver-Set.
Ja, dann nicht.
Dann auf keinen Fall. Bei 4 auch noch nicht.
Ja, bei 4 kannst du schon auf Tiefe gehen. Ah. So. Weil Joshua Palmer ist auch ein Aber. Also es ist erstmal ein Fragezeichen. Wir feiern den, ja.
Ja, aber Keenan Allen und Mike Williams sind halt definitiv kein Aber.
Ja, genau. So, also das heißt aber, du kannst sozusagen, wenn du auf und wenn wir ins Ende des Jahres gucken, kann das passieren, dass das irgendwo sozusagen sein kann in dieser Division. Ich will damit nur sagen, dass diese Division krass ist.
Ja, es ist möglich.
Genau, es ist halt möglich und normalerweise in einer normalen Division, wenn du 2 Top 20 Receiver hast, und ich würde auch Mike Williams als Top 20 bezeichnen. Keenan Allen ist Top 10, aber Mike Williams ist auch irgendwo Top 20. Ja. Dann bist du, kommst du gar nicht in so eine Konversation innerhalb einer Division.
Ja, ja, normalerweise nicht. Ja, Top 20, also in seiner Rolle ist er irgendwo Elite, Mike Williams, wenn du einfach so einen Deep Threat zum Anwerfen hast, aber da das, finde ich, nicht die Eigenschaft ist, die ein Receiver Elite macht.
Genau, aber
das ist Route Running.
Aber overall gesehen
ergänzt halt einfach Keenan gut und deswegen ist auch gut, dass sie ihn bezahlt haben.
Ja.
Ja, also ja. Division, das ist das Narrativ dieser Folge. Diese Division ist einfach krass. Und das können wir gefühlt auf ganz vielen Positionsgruppen anführen. Oder so eine Gedankenspiele. So, dann hast du noch Tight End. Nicht so wichtig in dieser Offense. Also es gibt natürlich...
Aber Everett ist schon ein Athlet.
So, das ist halt der Punkt. Wen hast du denn vorher?
Hunter Henry.
Wen hast du letztes Jahr?
Niemanden.
Jared Cook.
Jared Cook.
Der, wie alt ist? 103. So, ne? Und auch nur Bälle fängt.
Ja, ja, also auch ein Receiver ist im Endeffekt. Einfach
genau, ein alter Receiver.
Ja.
So, jetzt hast du Everett. Der ist auch jünger.
Der ist einfach Jared Cook in Jurken.
Ja, aber er blockt halt besser.
Blockt er wirklich besser? Oder ist er einfach nur ein Athlet? Ich glaube ehrlich gesagt, der ist einfach nur ein Athlet.
Ich glaube, also, oder okay. Er ist auf jeden Fall ein besserer Blocker als Jared Cook.
Ja,
das
okay.
Das macht ihn noch nicht zum zwangsläufig guten Blocker.
So, die Range ist halt echt riesig.
Aber es ist in dem Sinne ein Upgrade.
Genau, er ist einfach körperlich noch stärker als Jared Cook, ja.
Oh,
ja,
wobei er ein bisschen sogar anders ist, aber er hat Speed. So.
Ja.
Und das könnte der Faktor werden, warum er für diese Offense gefährlich ist. Weil noch jemand, den du, also du kannst noch mal Tight End tief schicken.
Ja, absolut.
So, und ich glaube, da ist es einfach, und das ist ja, darum geht es ja hier, wo sind sie besser geworden und damit sind sie besser geworden. Dann hast du halt noch Donald Parham, der ist irgendwie 203, den kannst du anwerfen in so einer Ecke der Endzone, wenn du in der Red Zone bist. Ne? Aber dein Starting Tight End Gerald Everett und ist mal in dem Fall ein Upgrade. Und daher mal gucken, bin gespannt. Wir haben uns letztes Jahr bei den Seahawks, war das dein Guy to watch? Irgendwo war mal Everett ein Thema.
Oh.
War erst letztes Jahr zu den Seahawks und du hast das gefeiert, glaube ich. Ich habe es auch gefeiert, aber du hast
ja, Ich habe den bei den Rams fand ich den, glaube ich, ganz gut.
Und dann ist er zu den Seahawks und dann meinst du, da wird er funktionieren mit Russell Wilson und ich auch, so Kombi, Russell Wilson, braucht einen guten Teil, bla 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 bla.
Hat mich bestimmt auf persönlicher Ebene enttäuscht, deswegen habe ich ihn gerade einfach nur gedisst.
Ja, naja, er wird jetzt hier nicht, er ist... Jetzt überlege gerade, okay. Auf Titan sind die Chargers vielleicht auf 3. Aktuell in der Division.
Ja, ja, aber so. Weil die Denver Broncos keinen haben.
Genau, und die anderen beiden sind halt dann nochmal Meilen. Ja. So Waller und Kelsey, aber so Meilen entfernt. Ja. Ne? Aber ist okay, ist ein Upgrade. So, und was definitiv wirklich gut von den Chargers gemanagt wurde, ist die Offensive Line über die letzten Jahre.
Das stimmt.
Du hast 2020 warst du die schlechteste O-Line der Liga. So, mit Abstand. Also war richtig Mist. Herbert hat trotzdem funktioniert, zweitbester QB under pressure, aber du kannst halt nicht, willst du nicht. So, 2021.
Kennst du das nicht?
Was?
Dum 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 dum
under pressure. Also, okay, ja. Also, nee, Tom, okay. Sorry. Also, aber ich muss sagen, der war gut. Ja. Ich war nur zu langsam.
Deswegen, der Song ist gut. So, kannst du weiter erzählen über die O-Line. Gut gemanagt, Zion, Johnson, Slater sind jetzt da, Linsley ist auch gekommen, so, Matt Feiler auch, so, gute O-Line, hast aber keinen rechten Tackle.
Das ist der Punkt. So, das, du nimmst mir schon wieder mein Narrativ, weil...
Narrativ ist auch das Wort der Folge.
Das ist das Wort der Folge, manchmal schießt man sich auf ein Wort ein. Auf jeden Fall 20 Trash, 21 verbessert, Corey Linsley geholt, vielleicht der beste Center der Liga, du hast Rashawn Slater gedeftet.
Hast du, aber guck mal, welches, müssen wir ja weiterdenken. Also ich sag, Creed Humphrey war letztes Jahr besser.
Auf jeden Fall im Run-Game.
Ich finde auch, also ja, ich finde ihn auch ein Pass. Also war schon eine Maschine. Gerade im Zusammenspiel mit Joe Tooney da inside. War schon krass.
Switch die beiden, dann hast du den Nummer 2 Center.
Ja.
Würde ich schon sagen. Detroit Lions, Frank Ragno ist noch krass.
Frank, ja, der ist auch krass. Kelly ist auch noch krass.
Jason Kelsey ist alt.
Er ist alt.
Deswegen nicht
mehr. Der hat seinen eigenen Backup schon gedraftet. Hat er wirklich gemacht.
Stimmt.
Ja, aber ansonsten, Rodney Hudson von Arizona. Arizona.
Du hast auf jeden Fall einen der besten Center geholt. Ja.
Vor allem, deswegen, also du bist auf jeden, also definitiv. Und also mir fällt bei den anderen jetzt keine Argumentation ein, dass ich jetzt ganz klar sage, der ist besser.
Ja, genau. Und du hast einen Erfahrenen geholt. Das ist vielleicht für einen jungen QB dann auch besser, als wenn du Creed Humphrey hast.
Genau.
So, du hast noch diesen Veteranenbonus. Da hast du dich verbessert und jetzt hast du noch Zion Johnson gedraftet. Und jetzt deine einzige Schwachstelle, rechter Tackle.
So, und da, wie willst du das angehen? Jason Peters ist nicht mehr da.
Trey Pipkins hatte 2 Starts letztes Jahr und hat dabei 75 Snaps 3 Pressures zugelassen. So, aber Trey Pipkins ist der Spieler, wo man seit 3 Jahren sagt, das ist ein Projekt, das war ein Drittrundenspieler.
Also lassen wir
und
das
Projekt ist jetzt mal vorbei. So, ne? Also das Ding ist jetzt mal durch. Ist mir, die Story kann ich nicht mehr hören. So, das heißt, du hast Storm Norton, der war kacke. Ist ein guter Backup, aber sollte nicht dein Starter sein, ist er aktuell. Ich würde Matt Filer vielleicht auf rechten Tackle packen und dann brauchst du noch einen Guard. Weil Guard findest du eventuell nochmal schneller.
Ich würde mich auf sowas nicht festlegen. Ich würde jetzt einfach gucken, welchen Cut-Kandidaten kann ich denn irgendwo noch abgreifen. Genau. Also da, du hast recht, ein Guard ist auch einfach günstiger als ein Tackle.
Gut, Geld hast du. Wenn du jetzt irgendwo irgendein Tackle gecuttet wird, wo du sagst, der passt perfekt und ist ein bisschen teurer, egal, kannst du noch holen.
Hast du noch Cap-Space?
Ja, ein bisschen. Also dafür, ja doch, reicht's noch.
Ja, aber da ist auch wieder besser. Guard günstiger als Tackle.
Genau, also kommt drauf an, welcher. Ja. Wenn du jetzt, wie gesagt, wenn du sagst, der Tackle, der da gecuttet wurde, passt perfekt, dann gib ihm. Aber rechter Tackle, weak spot in der Offense right now. Trotzdem hat sich die Offensive Line stark verbessert in den letzten Jahren. So, wenn wir zur Defense kommen. Vielleicht die wichtigsten Signings, aber die super unglamourös sind. Ich meine, du bist richtig scheiße gegen den Run gewesen. Du hast 138,9 Yards pro Spiel zugelassen. Richtig.
Was sind das für vulgäre Ausdrücke? Scheiße.
Ja, das hast du es auch gesagt.
Ja, hinterher werden wir hier irgendwie, ist irgendwie FSK 16, was wir hier machen.
Das wäre einfach schon wieder cool, dann hören uns ja noch mehr.
Das ist das wie bei diesem Laila-Song, den habe ich nur gehört, weil er irgendwie jetzt in den Medien war und ich dachte mir so, eigentlich ist das gar nicht meine Mucke, aber dann habe ich so, will ich mal anhören.
Fehlt mir gerade völlig Kontext.
Dieser Song von Robin Schulz und noch irgendwem anders und dieser Party-Ballermann-Song Laila, sie ist schöner, jünger, geiler und das wurde jetzt indiziert, weil ist ja sexistisch.
Okay.
So.
Dann hört mal Hip-Hop. Modus so. Mew auf Spotify. Ja.
So, heißt das Modus, heißt das weiß Modus ich nicht, Mio?
Ja, ist das ja, auch keine Ahnung.
Modus nur, Mio.
Das ist doch die Hip-Hop-Playlist, oder?
Ja, ja. Aber Modus Mio und nicht Mew. Du bist ja kein Franzose.
Na, Entschuldigung.
So. Okay. Weiter. Defense Chargers.
So, Kacke gegen den Run. Du hast Austin Johnson geholt und Sebastian Joseph Day von den Rams. Bezug zu Staley. Staley kennt ihn, hat ihn wahrscheinlich nicht umsonst geholt. Und damit hast du 2 wirklich gute Run-Stuffer geholt upfront.
Und was machst du mit Jerry Tillery?
Wie war das eben mit Projekten? Ja, also
irgendein Coach hat neulich gesagt, dass er wirklich nicht ins System passt.
Das ist halt das Ding. Was ist er?
Wenn deine eigenen Coaches sagen, ja, du passt hier nicht her, mach was anderes.
Also das Ding ist, er hat immer halt mal gute Games und im nächsten hat er 37 Penalties und funktioniert überhaupt nicht. Der kann guter Rotationsspieler sein. Was wenig ist für einen First-Round-Pick irgendwo. Und dann gibt's immer irgendein Team, sobald ein Vertrag ansteht, was sagt, ja, der war doch mal ein First-Round, lass ihn mal bezahlen. Und dann lässt du ihn halt gehen. So.
Oder du machst es wie die Patriots und sagst einfach, hey, Chicago, Siebtrunden-Pick für Nikhil Harry.
Ja, da so ein Bust ist er dann doch noch nicht wie Nikhil Harry. Aber ich würde jetzt nicht sagen, er ist der X-Faktor dieser Defense. Und,
kann man so unterschreiben, ja.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Aber du hast sie auf jeden Fall mit Johnson und Joseph Day gegen den Run verbessert. Und Khalil Mack, alle sehen immer nur den Pass-Rusher.
Ja, aber er ist schon gut
gegen den Run. Er ist der beste Edge gegen den Run, statistisch gesehen. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Da hast du dich in der Defensive Line, / Outside Linebacker, weil 3-4, auf Edge halt verbessert. Und du hast dich logischerweise auch im Pass-Rush verbessert.
Und das ist halt das Krasse. Du hast jetzt halt sozusagen Khalil Mack als Nummer 2 Option im Pass-Rush. Das ist schon böse.
Ja, es ist halt, da kann man fast schon, also ich würde auch sagen, er ist die Nummer 2. PFF zum Beispiel hat ihn vor Joey Bosa.
Ja gut, PFF hat manchmal auch komische Sachen,
die wir machen. Ja, Joey Bosa ist schon nochmal. Also Joey Bosa ist der Nummer 1 Rusher in diesem Duo. Aber halt knapp. Also
ja, das genau.
Sind beides Elite-Spieler auf Pass Rush. Und Khalil Mack ist der einzige Spieler, glaube ich, der auf 2 Positionen im Pro Bowl geschafft hat. Outside Linebacker und End. Auf beiden. Ein Spieler. Ja. Das ist schon wild. Also da kann man richtig was erwarten.
Und du hast Calvin Neu.
Und du hast, ja, natürlich. Ja, also, überleg, das ist dein Backup.
Ja, richtig.
So, dann ist es schon wieder richtig nice. Sonst, ja gut, da kommt jetzt der Patriots-Fan durch, der Calvin Neu natürlich übelst feiert.
Ich weiß nicht, ob ich ihn in dem System feiere, aber ich glaube, dass er da als dieser Outside-Linebacker-End-Hybrid, das ist halt genau sein Spiel. Das kann funktionieren.
Genau. Und er hat halt nicht den Druck hier irgendwie. Ja. Er wird nicht der Starter.
Richtig.
Der Position. Er wird rotieren. So, du hast Ukraina Nuvosu verloren. Das fand ich erst schade. Dann habe ich gesehen, Khalil Mack. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge so war, aber auf jeden Fall, so klingt es besser.
Genau.
Oh, Nuvosu verloren. Mack. Ah ja. Und Seattle hat Nuvosu völlig overpaid.
Richtig so, oh, wo war?
Für wie viel? Ja, ja, ist schon verrückt. Mhm. Also, da auf jeden Fall verbessert und vor allem gegen den Run. Und das ist wichtig für Brandon Staley's Defense. Inside Linebacker. Bisschen Weak Spot, du hast Kaiser White verloren, der war zumindest gut gegen Coverage. Also jetzt bei den Eagles.
In Coverage hoffentlich, nicht gegen Coverage.
In Coverage, ja, du hast natürlich. Ja. Du bist gerade so ein bisschen in,
im Diss-Modus. Ja. Ich pöbel richtig gerne rum. Das Ding ist, ich hatte dich auf dich vorher auch angemacht, nach dem Motto so, yo, bitte, beeil dich, ist dein Team. Ich falle dir einfach durchgehend ins Wort.
Ist okay. Macht die Folge witziger. Bringst mich nicht raus. Dazu bin ich zu sehr in dem Team. Du hast auf jeden Fall Drew Tranquil, der ist solide. So, der ist okay in Coverage. Der macht dir deine Tackles. Problem, dauernd verletzt. Ist jetzt dein Starting Linebacker. Ist blöd, wenn du mit dem planst. Wird er vielleicht ersetzt von Troy Reader, von den Rams gekommen. Auch wieder Staley-Bezug. Weiß er, wen er hat. Auch wenn ich nicht, also Kenneth Murray. Also, im Draft habe ich es gefeiert, als wir für ihn hochgetradet sind in der ersten Runde. Und wir haben den zusammen geguckt. Ich glaube, du fandest auch nicht so scheiße.
Ich fand ihn richtig gut. So. Ich fand, das war mein Lieblingslinebacker in dem Draft.
So, weil wurde immer ein bisschen falsch am College eingesetzt. Da konnte man sagen, wird in der NFL besser. Ist nämlich einer, lässt du blitzen und downhill.
So.
Ja, gut.
Aber halt auch nicht mehr.
Ja, dann haben sie ihn letztes Jahr irgendwie auf Edge. So, möchte gern Parsons. Nicht funktioniert. In Coverage war er mies. Ich habe heute rausgefunden, wie mies. Also wirklich, er hat von 15 Pässen, die auf ihn geworfen wurden, als er in Coverage war, 14 zugelassen für 132 Yards und 2 Touchdowns. Das ist fast ein perfektes Passer-Rating gegen ihn. Ne?
Das ist so Trevon Diggs-Style.
Oh, das war böse. Ja. Ah, Murray hat keinen Pick gefangen.
So, nicht mal das.
Nicht mal das.
Nicht mal das.
So. Also wirklich, Kenneth Murray, habe ich gar keine Erwartung. Ich kann eigentlich nur positiv überrascht werden.
Ja, und im Zweifel spielt er ja auch wenig. Im Zweifel wenn du Lightbox spielst,
genau.
So spielt er wenig.
Dann bringst du ihn halt rein und da ist er ja auch gut, wenn du sagst, so Kollege, das wird jetzt sehr wahrscheinlich ein Run.
Wenn er einfach nur abräumen muss und einfach als Staubsauger fungiert, das ist das, was er kann.
Genau.
Aber in anderen, ich glaube, der spielt einfach weniger.
Ja, genau. Das ist halt jetzt ein Rotationsspieler dieses Jahr wahrscheinlich. Ja. Murray, A-Gap, gib ihm. Los.
Ja.
So musst du ihn verwenden. Von daher, ja, Inside Linebacker, ich würde jetzt erstmal sagen, weil du White verloren hast und der war gut geschwächt, aber einfach nicht so wichtig und upfront gegen den Run verstärkt und das ist das, was zählt. Und die Secondary ist vielleicht eine der Units in der NFL diese Offseason, die sich am meisten verstärkt hat.
Ja, also du hast
mit bestimmt doch andere, die aber jetzt so, müsste überlegen.
Ja, genau, du müsst halt überlegen. So, ne? Also nimmst du Verstärkung nur Free Agency oder nimmst du Verstärkung auf aus einer Verletzung wieder zurückgekommen?
Ah, nee, das nicht. Nur Free Agency und,
ja, dann ja.
Und Draft.
Ja, dann ja. Weil du hast mit JC Jackson einen der besten Man-Corner in der ganzen Liga geholt.
Ja, und ich meine, ich wusste, dass er gut in Man ist. Hab mal nachgeguckt, wie gut. Und seit 2018 19 Interceptions. Das ist 5 mehr als der Zweitmeister und doppelt so viele wie der Drittmeister. Also das ist einfach heftig. Und das ist perfekt für die Chargers, weil sie auch viele Plays gespielt haben mit 2 Safeties high. Und dann Post-Snap noch in eine Cover-One switchend. Und dann brauchst du halt so einen Corner, der sofort zack runter und Lockdown auf die Nummer 1 Receiver. Und das ist JC Jackson. Passt perfekt in dieses System. Letztes Jahr hast du Michael Davis bezahlt als deine Nummer 1. Jetzt ist er Backup. Also. Und ich finde, Michael Davis ist keine Nummer 1, aber eine gute 2. Also du hast einen wirklich hochklassigen Backup, aber deine Nummer 2 ist Asante Samuel Jr., der wirklich eine krasse Rookie-Season gespielt hat.
Ist Samuel Jr. ein Outside-Corner oder ein Slot?
Das war also in meinem Kopf waren Davis und Jackson die Outside und Samuel Slot.
Ja.
Aber sie haben auch Bryce Callahan geholt. Er ist schon 30. Aber ein verdammt guter Slot-Cornerback.
Ja, aber du kannst ja auch zwei brauchen, weil ich meine, ein Slot-Corner ist ja von der, ist ja mittlerweile auch ein Starter im Endeffekt.
Ja, genau. Also. Auf jeden, oder halt, wobei man da gucken muss, dass die Chargers haben natürlich auch Safeties, die viel auf Slot rotieren, gerade mit Derwin James.
Muss man ja gut, gucken. Aber ich glaube, dass du halt nicht mehr mit so vielen Linebackern spielen wirst.
Genau, du, ja. So. Du kannst unglaublich gut durchrotieren.
Also,
und,
also ich gehe davon aus, dass du mit irgendwie drei Defense-Linern spielst, drei Linebackern spielst und fünf DBs auf dem Feld hast und das durchgehend.
Ja, und Tendenz also, zu sechs DBs ja. eher als zu vier Linebackern.
Ja.
So ungefähr, so. Ne? Ja, es wird das sieht man ja auch. Drei Cornerbacks gedraftet oder drei DBs gedraftet, trotz offensichtlichem Need auf rechten Tackle zum Beispiel. Ja. Und auch auf Linebacker, aber da gar nichts gedraftet. Ne? Also das zeigt sich schon, das wird viel Lightbox werden unter Staley. Und ich glaube aber, Samuel, Jackson outside, Davis Backup, der durchrotiert und Callahan Slot. Was ich unfair Davis gegenüber fände, aber glaube ich gerade so der Trend ist.
Gut, aber die NFL ist ja muss ich nicht bekannt, um fair zu sein.
Ja, genau. Aber es hat unterschiedliche Typen, weil Davis ist groß, Santa Samuel ist klein und quick. Ja. Also je nach Receiver kann das auch Gameplan abhängig sein. Ja, und dann hast du auf Safety Derwin James. Den kann man gar nicht verorten, was ist das für eine Art Safety? So, ist krass in der Box.
All-around Safety ist er für mich. Ja, also, genau. Er ist einfach ein krasser Athlet und einfach ein krass guter Footballspieler.
Ja, das Ding ist, ich würde ihn gar nicht Safety nennen. Das ist so ein einfach Hybrid-Defender.
Ja.
Weil der kann krasser spielen als sein Linebacker auf Linebacker.
Ja, genau. Und der macht ja auch dieses System in irgendeiner Form möglich.
Genau.
Du brauchst keinen weiteren Linebacker, weil er kann dir den Run auch supporten.
Ja. So, und ist der X-Faktor, das Matchup-Albtraum einfach.
Genau.
Wenn der dein Slot covert. Ich meine, es gibt Practice-Videos, wie der 1:1 Keenan Allen covert, einen der besten Roadrunner als Safety. So wie Nummer 1 Corner. Ne, von daher richtig nice. Und zusätzlich der absolute Leader in dieser Defense. Also von Day One war das Brandon Staley's Defense-Kapitän. Also auch einfach ein guter Typ in diesem Team. Und wenn er da ist, ist auch eine Zeke Elderly besser. Free Safety kannst du aber auch gut durchrotieren. Auf der Safety-Position kannst du überall hinstellen. Auch der wird mal unten stehen. Und dann macht der Draft-Pick JT Woodson. Weil das ist ein ganz klassischer Single-High-Ballhawk, Überathlet. Also wirklich schnell. Der kann dann in so Single-High-Formation auch noch aufs Feld kommen. Dann nimmst du Adderley und James runter und dann wird das richtig spannend. Also mit dieser Defense wird Brandon Staley jetzt richtig, richtig Spaß haben. X-Faktor für mich, du kommst nicht um die Run-Defense herum.
Nimm mal einen Spieler raus.
Joseph Day.
Was ist dein Rekord?
Mein Rekord 13-4.
Habe ich auch. Bei mir gewinnen sie sogar die Division.
Ja, bei mir damit auch. Nehme ich auch schon vorweg.
Ja.
Ja, also, aber warum auch nicht?
Ich glaube halt, dass die anderen Teams halt am Anfang der Saison mehr strugglen werden und dadurch halt Siege liegen lassen werden und die Chargers sind vergleichsweise eingespielt.
Ja, genau. Es ist ein Team, was ein Shootout gewinnen kann. Die Defense braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um reinzukommen, aber die Offense ist, glaube ich, Day One ready mit dem Personal und wird scoren. Und dann den Gegner outscoren und es gibt relativ wenig Abers bei den Chargers.
Genau, also es ist eine relativ safe Nummer für die Regular Season. Es gibt ein Team, was ich in den Playoffs noch stärker sehe, aber in der Regular Season gewinnen die Chargers für mich die Division.
Du weißt, was du mit deinem Starting Lineup kriegst.
Genau. So. Und natürlich Verletzungen und so weiter, das kann alles passieren.
Ja, das kannst du ja nicht, nicht einkalkulieren. So. Ja. Okay, Raiders.
Kommen wir zu den Las Vegas Raiders. Die sind letztes Jahr Zweiter geworden, auch wenn man das nicht wahrhaben will. 10-7, Offensivplatz 18. Dieses Team hat definitiv Charakter bewiesen. Und Derek Carr hat für mich nochmal so einen Step nach vorne gemacht, dass er wirklich ein Leader ist. Aber gehen wir einfach mal durch, was ist in diesem Jahr passiert. Gruden, Nate Hobbs war zwischenzeitlich im Knast. Dann die Geschichte mit Henry Rux. Und dann war auch noch die Geschichte mit Damien Arnett. Alles in einer Saison. So viel Unruhefaktoren und trotzdem haben die Raiders es in die Playoffs geschafft. Und das muss man auch einfach mal hoch anrechnen. Es sind trotzdem ein paar Spieler gegangen. Sie haben auf Receiver halt Zay Jones und Bryan Edwards verloren. Sie haben auf die Tackles Solomon Thomas und Quentin Jefferson verloren. Aber haben auch jemanden wie Ingold, also Alec Ingold als Fullback verloren. Sie haben für Gruden jetzt mit Josh McDaniels einen sehr guten ehemaligen Offense-Coordinator geholt. Der war aber schon mal bei den Broncos und da war er als Headcoach nicht gut. Deswegen muss man sich jetzt die Frage stellen, okay, wahrscheinlich ist er älter geworden, er ist erfahrener geworden und es ist auch gut, dass er eine zweite Chance gekriegt hat. Aber es ist halt auch hier schon wieder, der muss jetzt diesen Headcoach ja, dieses Headcoach-Sein erstmal wahrscheinlich auch wieder angewöhnen. Er wird die Offense auch umstellen. Und er hat sich auch, man hat immer das Gefühl gehabt, so, wenn jemand von den Patriots weggeht, dann holen die auch immer ganz viele Patriots-Spieler irgendwo her. Deswegen Jacob Johnson, du hast Ingold gehabt, der war an sich zu teuer, jetzt hast du Jacob Johnson, der spielt halt für 5 Millionen weniger und ist von der Qualität her als Fullback, glaube ich, auf einem Level.
Ja.
Also ohne die deutsche Brille auf. Aber trotzdem musst du dir jetzt überlegen, was lässt Josh McDaniels jetzt spielen? Mehr laufen wahrscheinlich. Weniger Pass, aber kannst du mit den Waffen weniger ins Passing-Game gehen, weil du hast Derek Carr, der gut werfen kann. So, mittlerweile kann man das sagen.
Über wie viele Wochen Leader in Passing-Yards letztes Jahr? Also kann man auch nicht so ungefähr.
Genau. Und das muss man mal so sagen. Derek Carr ist ein guter Quarterback. Und für mich mittlerweile Top 10. Ja, vielleicht die Top 10, vielleicht die 10. Ja, aber ich habe mir immer schwer getan. Für mich war er immer so Platz 12, 13, so in dem Dreh. Ich sage, jetzt ist er Top 10.
Ja, ist vielleicht von den guten Quarterbacks der am
wenigsten gute.
Ja, und ja, vor allem der am wenigsten wertgeschätzt wird irgendwo.
Ja, genau. Also der hat keine Lobby, aber er hat jetzt einen Vertrag und jetzt kriegt er auch die Lobby. Ja. Und du hast mit Stidup den Backup, der zumindest das System von McDaniels jetzt schon kennt.
Ja, auch von den Patriots.
Auch natürlich von den Patriots. So, das heißt, du hast einen guten QB-Room. Du hast mit Josh Jacobs einen sehr guten Running Back. Der ist nicht Elite, aber er ist für mich so die Position 8 bis 10 auf Running Back, was definitiv reicht. Ich habe letztes Jahr die Verpflichtung von Kenyon Drake kritisiert. Eigentlich finde ich das Duo mittlerweile eigentlich ganz nice. Ergänzt sich gut. Und du hast mit Zamir Wright auch gleich sozusagen die Nachfolge geholt. Und auch hier wieder ein Schweizer Taschenmesser mit Brandon Bolden, auch wieder von den Patriots, der bei den Patriots als Returner und so weiter alles gemacht hat. Running Back, also wirklich gut. Auf Receiver bist du Elite. Du hast den Receiver geholt. Wenn es einen Receiver gibt in der NFL, den man gerade als den Receiver bezeichnen kann, dann ist es Devonta Adams. Damit hast du den besten Receiver in der NFL. Und zusätzlich hast du ja noch einen anderen Passcatcher, der ja auch sehr, sehr gut ist. Mit Darren Waller auf Tight End.
Ich habe gerade überlegt, ob du auf den Receiver oder auf den Tight End hinaus willst.
Ja, weil du hast jetzt sozusagen den besten Receiver und du hast einen Top 3 Tight End zusätzlich zu deinem Top 10 Running Back. Und wenn du auf jetzt noch weiter guckst, hast du mit Hunter Renfrow ja auf einen positionsspezifischen Slot Receiver, der da auch top ist. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal das Waffenarsenal dir anguckst, wer kann denn in der ganzen NFL mit den Raiders mithalten? Mit dem besten Receiver, dem besten Tight End, Top 10 Running Back, Top 10 Quarterback, auf Slot, einen der besten Slot Receiver. Das ist schon cool. Und also, das ist schon.
Und deine 3, DeMarcus Robinson von den Chiefs als Nummer 3, okay.
Als Nummer 3 ist in Ordnung. Na, aber genau, für mich ist das jetzt ein bisschen.
Ja,
auch sagen, Foster Moreau, das ist für mich ein bisschen zwirrend. Genau, es ist kein Weak Spot.
Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Tiefe so ein bisschen.
Genau, richtig. Also du hast jetzt auch. Und der wird ja auf jeden Fall frei sein. So, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Der wird ja definitiv frei sein.
Ich überlege gerade, wie gesagt, Carr letztes Jahr lange, lange Leader in der Passing-Yard-Statistik. Mit wem? Henry Rux begrenzt?
Zay Edwards. Zay Jones, Bryce Edwards.
So. Beide jetzt weg, aus einem Grund, beide okay.
Genau,
Edwards hieß immer so, oh, der wird, Breakout hier, Breakout da.
Das hast du gesagt.
Nee, das war nicht. Okay. Also, ja, das habe auch ich gesagt. So, ne? Also, und jetzt hast du ausgetauscht, also du hast die beiden.
Du hast deine drei,
klammern wir mal aus.
Guck mal, du hast deine 3 Plus Receiver gegen 2 Einsen getauscht.
Ja, so. Und was kann KS mit den Receiver machen, wenn er letztes Jahr schon so gut war?
Mit einem kreativen Playcaller, weil Josh McDaniels ist ein sehr guter Playcaller und wir werden jetzt sehen, was er aus diesem Personal, aus diesem individuellen Talent machen wird. Weil ich gehe davon aus, dass er zwar mehr laufen wird, das heißt auch Josh Jacobs wird eine geilere Zeit haben, aber du musst diese Waffen einsetzen. Und das wird sehr, sehr spannend. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, du hast mit Colton Miller und Leatherwood, also Colton Miller ist ein linker Tackle, der mittlerweile gut starten kann. Das ist ein guter Spieler. Du hast John Simpson auf Left Guard, der auch in Ordnung ist. So. Dann hast du aber Andrew James, den ich persönlich nicht so feiere, und Denzel Good kommt aus einer Verletzung wieder. Alex Leatherwood hatte bisher noch keine Position. Ich gehe davon aus, dass er als Right Tackle starten wird. Aber ich würde hier die rechte Seite der O-Line einfach als Schwachstelle sehen und gerade diesen Interior-Spot als Schwachstelle sehen. Ich persönlich feiere Dylan Parham, den Drittrunden-Pick im Draft. Ich glaube, dass der früh Snaps sehen wird. Alleine, weil er als Run, das Run-Game in sozusagen Interior stärken wird. Aber diese Offense hat Potenzial. Diese Offense hat wirklich Potenzial, eine Top 5, Top 6 Offense in der Liga zu sein. Wenn wir aber zur Defense kommen, und die war letztes Jahr schon auf Platz 26, dann muss man hier sagen, okay, wir haben mit Patrick Graham einen neuen DC, der von den Giants kommt, aber auch Patriots-Vergangenheit hat. Also Josh McDaniels kennt den von den Patriots. Und hier glaube ich, dass man sich von den Namen nicht blenden lassen sollte. Du hast unter Gus Bradley mit Max Crosby und Yannick Ngakoue ein richtig gutes Pass-Rush-Duo gehabt. Max Crosby hatte 10 Sacks und hatte hinterher ein Rating von 91,4. Das war krass. Kann er das wiederholen? Was glaubst du?
Ich glaube nicht, nee.
So, ich will das nämlich auch erstmal sehen. Dann hast du Chandler Jones geholt. Riesiges Highlight. Er hatte auch 11 Sacks, sogar 1 Sack mehr als Max Crosby, aber weniger Pressure. Ist Chandler Jones noch Elite?
Ja, und Chandler Jones hatte 5 Sacks gegen den nicht anwesenden Taylor Levant, weil offensichtlich zu früh wieder auf dem Feld.
Genau. Nämlich Woche 1. So. Richtig. Und wenn du den nämlich rausrechnest, dieses Spiel, dann hat er 6 Sacks gehabt in der Liga. In der ganzen Saison auch nicht so berauschend.
Ja.
Du hast viel mit, Thomas und Jefferson Interior schon was abgegeben, ne? Bilal Nichols von den Bears oder Jonathan Hankins, ja, die sind okay, Interior. Das will ich gar nicht als Schwachstelle bezeichnen, aber so richtig berauschend ist das auch nicht. Denzel Perryman spielt auf Linebacker besser als bei den Chargers.
Ja, aber auch so ein Gus Bradley hat ihn mitgebracht und
richtig.
Kann den Run stoppen.
Kann den Run stoppen.
Coverage.
Genau, den kannst du halt nicht covern lassen. Der kann in diesem Gus Bradley-System richtig gut funktionieren, aber du musst dich eigentlich schon darauf verlassen, dass Divine Diabolo, dein Breakout-Spieler, auch wirklich einen Breakout hat.
Ja.
Und das ist schon Druck, weil ansonsten, wen hast du da noch? Also das ist halt sozusagen Fackrell, Mika Kaiser. Wenn wir von einem schwachen Linebacker-Korb sprechen, dann landen wir ganz schnell bei den Raiders.
Jerome Brown ist noch,
aber. Ja. So. Kommen wir zur Secondary. Ja, Rocky Sin passt ins System, weil du wahrscheinlich Meeting of Man spielen wirst. Ja, okay, ist ein Zone-Corner. Willst du immer noch Jonathan Abraham in deiner Secondary haben? Ja, der spielt besser. Der hat letztes Jahr besser gespielt als die Jahre zuvor, aber war es gut?
Er ist halt sehr limitiert in dem, was er dir gibt.
So.
So, in Hard-Hitting Safety.
Ja.
Das kann er.
Aber das war's dann halt.
Aber das hat wirklich, wirklich nur eine Rolle.
Genau. Dann hast du da noch Trayvon Merring und Trayvon Mullen rumlaufen. Die haben Potenzial. Du hast mit Everett und Hobbs als Rotationscorner hast du auch eine gewisse Tiefe. Aber ist das die Secondary, die dir ausgleicht, dass vorne Chandler Jones vielleicht nicht abliefert und Max Crosby vielleicht auch eine Regression hat? Weil wir können, Max Crosby hat noch nicht gezeigt, dass er jemand ist, der das Jahr für Jahr liefert.
Ja, und das halt, jetzt sind wir wieder bei der Division, 6 Spiele. Patrick Mahomes zweimal, Justin Herbert zweimal, Russell Wilson zweimal.
Genau, das heißt, du wirst vielleicht deine unglaublich gute Offense, die auch wirklich Potenzial hat, durchgehend in irgendwelche Shootouts stecken. Weil deine Defense keinen Druck auf den Quarterback durchgehend bringen kann, auch systematisch, klar, Diabolo hat die Athletik auch, dass man ihm Blitzen schicken lassen kann, aber er wird nicht sofort der Leader deiner Defense werden.
Nein.
Und wenn dann Crosby und Chandler Jones ihre One-on-Ones nicht gewinnen, dann wird es schwierig, weil die Secondary wird nicht durchgehend alles covern können.
Also Trayvon Merring, von dem ich viel halte, muss upsteppen.
Ja.
Der hat jetzt richtig Verantwortung, weil Free Safety hat auch nochmal mehr Verantwortung als der Box Safety unten runter.
Ja.
Und von Trayvon Mullen muss man jetzt, also der ist die Nummer 1.
Der ist die Nummer 1.
Und das ist bisschen, also der ist vielversprechend und der hat auch gezeigt, dass er ein guter Corner sein kann, aber du bist in einer ungünstigen Situation, wenn du in die Season gehst und sagst, er ist alternativlos meine Nummer 1.
Richtig, so. Er wäre halt der perfekte Mann, dass du eine Veteran 1 hast und er übernimmt irgendwann als 1, weil du merkst, okay, er ist jetzt schon besser.
Ja.
Aber willst du mit dieser Secondary gegen Wilson, Herbert und Mahomes spielen? 6 Spieler diese Saison. würde ich mich erstmal gegen wehren. Egal, wie gut meine eigene Offense ist.
Ja, und da musst du halt sagen, und dann musst du auch erstmal gegen diese Offense musst du auch erstmal ein Shootout gewinnen.
Genau, gegen diese Offense musst du ein Shootout gewinnen. Und deine eigene Offense muss sich auch schon erstmal so einspielen, dass da alle Rädchen ineinander laufen. Du redest im Moment, reden wir hier von sehr viel aneinandergereihtem individuellen Talent. Genau. Die kriegen gerade alle ein neues System aufgedrückt. Und gerade in einem System, was von Automatismen lebt, muss auch das erstmal umgesetzt werden können. Deswegen sehe ich diese Raiders Saison vom letzten Jahr als sehr, sehr positiv. Ich bin noch nicht so positiv. Mein X-Faktor ist Dylan Parham, weil ich glaube, dass der die Interior Line schnell besser machen wird und er einfach im Run-Game echt eine Option sein wird. Aber also das ist jetzt hier für die Raiders sehr negativ gepickt, aber ich gehe von 6 Siegen und 11 Niederlagen aus. Als Platz 4, weil ich sage, die gewinnen innerhalb ihrer Division eventuell kein Spiel.
Also innerhalb der Division 1-5, vielleicht ein Sieg gegen die Broncos irgendwo, die sich auch erstmal einspielen müssen. Oder weiß ich jetzt nicht, wann die, in welcher Woche gegeneinander spielen. Ne? Aber
genau, und das ist halt, dann bist du bei 1-5. Ja, super.
Ja. Also ich gehe mit 8-9 einfach, weil ich denke, die Offense kannst du wirklich, und Josh McDaniels kann das auch so vielseitig einsetzen. Du kannst wirklich mit Spread spielen, du kannst 4 Receiver aufs Feld bringen. Du kannst aber auch Double Tight spielen und den Ball hart laufen mit Foster Moreau, den ich als zweiten Teil dann auch gar nicht so schlecht finde. Also wenn du dann Waller und Moreau auf dem Feld hast, also du bist, und Jacobs dann als Running Back, also du bist vielschichtig in deiner Offense, aber du hast schon gut die Defense auseinandergenommen, zu Recht.
Genau, also
zu Recht. Also ich bin gerade noch am Schwanken,
so, also
ob ich auf 7-10 gehe oder 8-9. Ob ich da bleibe. 7-10, Alter.
Ja, also das, da muss man halt gucken, wie, also in jeder anderen Division hätten sie von mir auch mehr Siege gekriegt, aber in der?
Schwierig. Also das ist wirklich schwierig. Die Secondary macht wirklich ein bisschen Bauchschmerzen. Es sind halt auch wirklich viele, viele Abers in diesem
Team. Genau, das ist halt immer das Ding und du kannst halt nicht immer, natürlich können wir immer verargumentieren, ja, alles, die werden sich so und so entwickeln. Ja, du hast keine Sicherheiten.
Subtrahier mal Adams aus der Gleichung. Bei Waller war letztes Jahr okay.
Richtig.
Zwischendurch verletzt, viele Downs, aber auch in den Spielen, wo er fit war, nicht unbedingt gut. Richtig, deswegen ist ja Renfro so krass abgesteppt.
Genau, weil er halt keinen Platz hatte in dem Sinne.
Ja, genau, aber auch das muss jetzt auch, etwas, wo man sagen muss, das war letztes Jahr krass, das wird dieses Jahr wieder krass sein. Nein, es muss besser werden als letztes Jahr.
Genau.
Adams, selbst wenn wir ihn nicht rausrechnen, jetzt ist nicht mehr Rodgers sein Quarterback. Ja, die haben am College zusammen gespielt, aber völlig andere Geschichte. Und ewig her.
Aber die kennen sich zumindest.
Sie kennen sich zumindest, aber trotzdem. Vorher war sein QB Aaron Rodgers.
K ist zumindest sein Wunsch-QB. Er hat immer gesagt, er will einmal noch mit K zusammenspielen. Ja, und deswegen glaube ich, die werden eine Verbindung haben.
Ja, ich glaube,
die kriegen das hin. Aber
trotzdem ist es erstmal. Und K ist nicht Aaron Rodgers.
Genau.
Und vielleicht gibt es dann da auch manchmal so ein paar Frustmomente erstmal. Ne? Und das ist der Punkt, wo man in die Season erstmal reinkommen muss. Das ist jetzt natürlich viel Küchenpsychologie und aber. Aber ich verstehe dein Take, 6-11, ich gebe ihm 7-10. Also ja, Defense hast einen Punkt mit.
Kommen wir zu den Kansas City Chiefs.
Ja, was für eine Season für Kansas, oder?
Ja, ja.
Also 12-5, wer hätte das zwischendurch gedacht? Ich weiß nicht, wie wir QB-Rating gemacht haben. Und du hast dich erdreistet, warum sogar aus den Top 10 zu nehmen. Und ich hatte ihn auf 8 oder so.
Ne? Ja, der war in dem Moment aber auch nicht gut.
Das Ding ist aber, da muss man halt auch sagen, also am Ende hat er die Season ja gar nicht schlecht gefinisht.
Ja.
Also er hatte, warte mal kurz, er hatte sogar mehr Yards und nur ein Touchdown weniger als im Vorjahr.
Ja.
So, also es ist okay. Es war trotzdem seine schlechteste Season vom Passer-Rating und so bla bla. Aber warum war es das? Weil die Defense einfach eine Vollkatastrophe war in den ersten 7 Wochen. Also die Defense war halt scheiße.
Ja, klar.
Tut mir leid, ich habe wieder scheiße gesagt.
Ja, das ist auch nicht nett. Also wenn wir das hier irgendwie piepen müssen, ne? Leute, wenn euch das stört, dann schreibt uns das gern. Wir versuchen das zu verbessern.
Ja, dann kriege ich eine Schelle von Torben und dann sage ich das nicht mehr.
So. Einfach so.
Werde ich hier mit dem Mikrofon verprügelt und das ist dann live, dann hört ihr das. Ja. So, Defense auf jeden Fall eine Vollkatastrophe von Woche 1 bis 7. Und wenn deine Defense nicht funktioniert, dann hat Mahomes halt auch einfach mehr Pressure und ja, dann musst du halt auch mal den tiefen Ball forcieren und ja, dann hast du mal 1-2 Incompletions mehr als sonst. So. Und er ist halt, glaube ich, mit 66, irgendwas geendet. Also da war er auch nicht schlechter auf die ganze Season gesehen. Und dann hast du halt auch mal ein, zwei Interceptions mehr als sonst. Weil das war ja, glaube ich, der Punkt zwischendurch immer bei Mahomes. Boah, wie viel Picks hat er dieses Jahr?
Da haben wir aber damals schon gesagt, dass es genau daran liegt und deshalb mehr Risiko gehen musste.
Das lohnt sich jetzt hier nochmal zu wiederholen. Deswegen mehr Picks. Er war kein schlechterer Quarterback in dem Sinne. Er musste einfach nur eine wirklich deutlich schlechtere Defense kompensieren. Mhm. Das ist der Grund, warum sie 3-4 waren nach Woche 7. Ja, und danach waren sie 9-1. So, also da hat was Klick gemacht, deswegen Respekt an Steve Spagnuolo, den Defensive Coordinator, dass er den Turnaround geschafft hat. Und ein wichtiger Punkt war da natürlich, Melvin Ingram verpflichtet. Melvin Ingram kein Starspieler in dem Sinne, aber Chris Jones wieder in die Mitte.
Ja.
Und ich glaube, das war so dieses Vitalisierende für diese Defense. Ja, und dann war Mahomes in der zweiten Season-Hälfte auch wieder krass. Und dann hat man halt knapp gegen Cincinnati in den Playoffs verloren, im AFC-Championship-Game. Nach einem richtig krassen Spiel gegen Buffalo. Jetzt kann man das Spiel nochmal erwähnen.
Ja, das war das, also, das war das Spiel der Saison.
Und spätestens da weiß man, naja, okay, ja, Mahomes halt.
Ja.
Mahomes halt. Aber der Grund, warum Josh Allen auch davon profitiert, jetzt in einem Atemzug mit Mahomes genannt zu werden, ist dieser Hänger am Anfang, glaube ich. Weil sonst,
ja, sonst wäre Mahomes weiterhin ein Level für sich.
Ja, nochmal so ein Ticken weiter darüber.
Weil halt schon Super Bowl Champion.
Ja. So, also über Quarterback brauchen wir nicht reden. Patrick Mahomes. Da weißt du, was du kriegst.
Was sagst du zu Shane Bukele?
Zu Shane Bukele?
Achso. Das ist der Backup des Backups.
Backup des Backups, Alter. Ja, jetzt also erstmal haben sie auch Chad Henne gesigned. Also ist er wahrscheinlich zu Recht der Backup des Backups.
Ja, ich wollte einfach nur irgendeinen Namen hier mal reinwerfen.
Er ist einfach verwirren hier. Er bringt mich hier aus dem Modus raus. So, ja, er ist der dritte Quarterback. Also wer Shane...
Ich weiß nicht mal, ob ich den richtig ausspreche, den Typen.
Keine Ahnung. Wollen wir auch noch, Dustin Crum ist übrigens der vierte.
Gut, haben wir das, können wir weitermachen.
Keiner von den dreien wird jemals das Feld sehen.
Wenn Patrick Mahomes fit bleibt.
Patrick Mahomes fit bleibt. Ich würde sogar mal behaupten, wenn, also da findet man dann noch Wege. Chad Henne?
Ja, come on, wirklich.
Ein Team, was wirklich von Mahomes lebt.
Hat irgendein Receiver mal Quarterback auf in der Highschool gespielt?
Tyreek Hill hat wahrscheinlich mehr Pässe als die drei QBs zusammen. Und Tyreek Hill ist nicht mehr da.
Ja, so. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Das war gut. Let's go.
Das war jetzt dafür skippen wir auch erstmal die Running Backs. Die sind eh nicht so wichtig in dem Team. So, du hast Tyreek Hill verloren. Und wer leidet mehr? Mahomes, dass ihm Hill fehlt? Oder Hill, dass ihm Mahomes fehlt?
Hill, dass ihm Mahomes fehlt.
Ja, auf jeden Fall. Brauchen wir nicht erzählen. So ein Quatsch mit Tour ist
genauer bei
Alter. Wenn du schon dein... Ich meine, das ist ja fast Sarkasmus.
Ja, ja, vor allem, das ist so halt, du holst dir nur die B-Variante von irgendwas und sagst, hey, das ist auch voll gut, um dir das selber schön einzureden. Das wiederholt er jeden Tag 100 Mal vom Spiegel. Aber das genau. Also.
Wie heißt das? Positive Affirmation?
Ja.
Tour ist besser.
Tour ist besser.
Ich werde mit Tour funktionieren.
Tour ist besser. Tour ist besser. Nein.
Ja, ich werde mehr Yards haben. Nee, weil mehr ist fast nicht möglich. Unter Mahomes hast du 3200 plus Seasons. So. Also das von vieren. Also das musst du erstmal toppen. Und ich, also das ist jetzt gewagt so, ne? Weil Tyreek Hill ist schon wirklich ein X-Faktor. Und jetzt mal kurz Tight End ausklammern, ja? Aber die Wide Receiver dieses Jahr für die Chiefs können besser sein als letztes Jahr. Weil du hast halt immer...
Weil du tiefer bist.
Du hast immer Hill und Rest. Also du hast immer einen Hill, der irgendwie 1200 Yards hatte und dann hast du so einen DeMarcus Robinson mit 500, so einen Byron Pringle mit 600, ich weiß jetzt nicht, ob das so, aber so in der Range zwischen 400 und 600, Byron Pringle mit 600, einen Hartman hast du dann, der hatte 480 oder so. Ne? Also du hast immer dieses eine Schweizer Taschenmesser, aber halt dahinter irgendwie nicht so viel, ne?
Und ja, wir haben ja auch in der Saison immer gesagt, so okay, die Chiefs sind dann gut, wenn sie Hill ins Spiel integrieren können und den tief treffen. Weil dann hat er das Spiel geöffnet und dann war Kelce halt auch krass. Aber jetzt haben sie ja viel mehr variable Waffen.
Genau, natürlich haben sie keinen Spieler, der nur, wenn man nur den individuellen Spieler betrachtet, besser ist als Hill.
Ja,
klar, weil da gibt es auch kaum jemanden.
Genau.
Vor allem in dieser Rolle, die Hill einnimmt, dieser Matchup-Albtraum. So, aber was ist Tyreek Hill? Er ist unglaublich schnell.
Ehemaliger
Track Size, nicht umsonst Cheater, also hat guten Straight-Line-Speed. Wen haben sie geholt? Valdez Scantling. Kann diesen Part von Hill so ein bisschen übernehmen.
Ja.
Feld in die Länge ziehen. Ich meine, er hatte noch nie über 700 Yards oder 6 Touchdowns in Green Bay. Also das ist jetzt nicht... ich glaube, das Problem war, dass die Verpflichtung von Scantling direkt danach kam.
Genau.
Und alle so, oh mein Gott, was ist das denn für ein... Nee, das war, ist ja nicht so gedacht gewesen, dass er der Ersatz für Hill ist. Aber er übernimmt halt diese Komponente von Hill. Tief gehen, schnell sein. So, was kann Hill noch? Ist unglaublich quick auf engen Raum. Also schnelle Breaks, schnelle Richtungswechsel. Hast du Sky Moore gedraftet? Der, ich mag keine Vergleiche, aber so vom Spielertyp zumindest die Rolle von Hill in dem System übernehmen könnte.
Ja, definitiv.
Auch etwas kleiner, viel im Slot gespielt, quick, auch schnell. Ne? Also der könnte so ein bisschen diese Hill-Rolle übernehmen, ohne Hill zu sein, klar. Und Tyreek Hill, klar die Nummer 1 Option, in Kansas immer gewesen, aber auch viel auf Slot. Was ja auch gar nicht heißt, dass dein Nummer 1 ist hier. Wobei, das ist wieder eine Diskussion. Mhm. Kann jemand, der viel Slot spielt, die Nummer 1 sein?
Okay, kann das, aber der hat auch viel Outside gespielt.
Genau, er hat aber zum Beispiel 2020 73% seiner Snaps auf dem Slot gespielt. Also da war er viel. Dafür hast du jetzt Smith Schuster geholt.
Und das als Big Body Slot.
Genau, und der, das setzt voraus, bitte Kansas, versteht, dass ihr ihn als Slot verwendet. Weil da hatte er in seiner zweiten Season 1400 Yards, 7 Touchdowns. Da war er krass. Als es dann darum ging, ihn so ein bisschen in die Nummer-1-Rolle zu drängen, wurde er schlechter bei Pittsburgh.
Ja.
Also nutzen wir als Slot. Und dann haben wir am Ende der Season vielleicht nicht 1200-Yard-Receiver und 3 mit 500, sondern wir haben vielleicht 4 mit 800.
Und du hast immer noch die Wildcard Josh Gordon.
So, genau. Das ist nämlich hier auch noch der schlummernde Riese, habe ich das.
Der talentierteste Spieler in dem ganzen Ding, wenn er seine Spielfähigkeit beherrscht.
Genau, du kannst wenn er nicht funktioniert, ist egal. So. Ja. Aber wenn er dann doch
erwacht,
ist er halt einfach, dann ist ja auch hier klar der X-Faktor, wenn Josh Gordon funktioniert. Also warum nicht? Und dann hast du den besten Receiver-Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall.
Und du hast Justin Ross, den fand ich im Draft eigentlich voll krass.
Stimmt.
Also der bei Clemson war der. Und der war richtig krass und der wurde nicht gedraftet. Aufgrund von gesundheitlichen Fragezeichen. Aber wenn der fit bleibt, kann das spannend sein.
Ja, also du hast auf jeden Fall kompensiert, dass du Pringle verloren hast, Robinson verloren hast. Dann hast du auch noch Hartman, der ist auch nicht schlecht.
Genau.
Also du hast wirklich viel Tiefe, dir fehlt halt nur dieser Superstar. Aber dann, jetzt, addieren wir mal die Titans hinzu, da hast du deinen Nummer 1 Receiver.
Genau, da hast du den Nummer 1 Receiver, der auch auf jeden Fall dir die Sicherheit gibt. Und du hast ja mit Clyde Edwards-Helaire deinen Running Back, der eigentlich auch ein Receiver ist.
Genau. Ich meine, Casey hat einfach wirklich seit 2016 keine Season unter 1000. Ne?
Also, ja, das ist schon. Einfach
genau, jetzt Sprung zurück zum Running Back. Du hast Edwards-Helaire, den du im Passing Game integrieren kannst, wo man aber sagen muss, der muss jetzt auch performen. Ne?
Der muss jetzt, für einen First-Round-Pick muss der jetzt langsam mal performen. Also irgendwann ist auch gut jetzt.
Der hat jetzt wirklich Make or Break. Ne?
Ja.
Also das ist nicht, also ich, Jerick McKinnon hat geresigned. Der ist schon älter, der hatte Verletzungspech. Aber in den Playoffs, im Championship-Game, hat er die meisten Snaps gehabt auf Running Back. Der war die ganze Regular Season nicht
da. Aber an der Situation.
Ja, lag ein bisschen an der Situation. Aber ich will damit sagen, wenn Edwards-Helaire nicht funktioniert, dann gibt es da einen, also dann wird Jerick McKinnon das Feld vielleicht genauso oft sehen.
Das kann sein. Und du hast immer noch Ronald Jones jetzt ja auch, ne?
Genau, und du
hast
Ronald Jones gehört, aber halt auch so. Also ich könnte mir vorstellen, dass die drei sich die Reps halt irgendwie gerecht aufteilen, aber damit kannst du kein starkes Running Game etablieren.
Nee, aber ich glaube, also ich gehe aber davon aus, dass du so einen Clyde Edwards-Helaire vielleicht als Running Back aufstellst und die dann Pre-Snap mal kurz als Slot noch aufstellst und so, dass das auch eine Option sein wird. Dass du ihn da noch mehr integrierst in die Rolle.
Aber da muss man halt auch sagen, du hast ihn gedraftet. Du hast ihn gedraftet, weil du bist eine Offense mit Patrick Mahomes und du wirfst viel den Ball. So, das heißt, du draftest einen Running Back, der im Passing-Game Faktor sein kann, wie es die Chargers und Eckler haben. So, aber in seinen ersten zwei Seasons hat er 426 Yards. Also,
Der hat in den ersten zwei Jahren nicht abgeliefert. Aber er war auch vom System her nicht so integriert.
Ja.
Muss man auch sagen. Aber die müssen jetzt einen Weg langsam finden, weil jetzt müssen sie Alternativen dafür finden, weil Hill ist nicht mehr da.
Ja. Also Running Back ist so ein bisschen der Weak Spot in dieser Offense. Und Bottom 5 aktuell mit der Unit, so mit der Besetzung. Soweit würde ich gehen. Also, ist nicht gut. Du hast einen alternden Spieler, der mal Potenzial hatte. Jetzt aber eigentlich nur noch Rotation sein sollte in McKinnon, Edwards-Helaire, ein Rookie, der noch nicht funktioniert hat. Und ich meine, Ronald Jones ersetzt irgendwie Daryl Williams.
Klar, aber du musst halt sehen, da siehst du halt den Wert des Running Backs in der aktuellen NFL. Du kannst Bottom 5 auf Running Back sein und trotzdem einen Contender.
Wobei du eigentlich schon gerne einen guten Running Back hast,
aber
du kannst ihn halt immer ersetzen. So, ich glaube, das ist eher der.
Klar, aber das ist
so. Naja, ist auf jeden Fall, wenn sich ein Team leisten kann, auf Running Back nicht so stark zu sein, dann die Chiefs. Und du hast dich auch nicht verschlechtert. Und im Best Case
zeigt er sein Potenzial. Funktioniert
Edwards-Helaire im Running Game und im Passing Game. So, und dann ist es, also du hast dich nicht verschlechtert.
Genau. Punkt. Und die O-Line dazu haben sie ja, die vor ihm steht.
So, du hast Orlando Brown, wer unsere News-Folge gehört hat, einen krassen Deal ausgeschlagen hat, den er hätte annehmen sollen, weil ich finde, er ist halt, okay. Und vor allem hat er statistisch gesehen, letzte Season seine schlechteste in Pass Protection.
Ja, er war jetzt zum ersten Mal auch durchgehend jetzt Left Tackle, ne?
Ja.
Also, nein, also bei den Ravens war er auch mal eine Saison.
Weil Staley verletzt.
Genau, Staley Ronnie verletzt.
Stanley.
Aber die, da sind die halt auch nur gelaufen. Muss man auch mal ganz trocken sagen.
Genau, also es ist ein ganz anderes System.
Richtig, jetzt ist halt wirklich, er ist jetzt der Pass Protector.
Ja, und also. Ich meine, ich habe nie Offensive Line gespielt, aber Pass Pro ist schon technisch anspruchsvoller. Ja, also.
Richtig.
Von daher, er hätte den Vertrag vielleicht annehmen sollen. Aber ist kein Problem für diese Offensive Line. Sie haben sich nicht verschlechtert. Sie haben ihn ja für dieses Jahr. Interior Offensive Line kann das eine der besten der Liga werden. Du hast Joe Tooney.
Joe Tooney ist krass.
Der hat nur einen Sack zugelassen letztes Jahr.
Du und hast, der kann auch Center spielen.
Der könnte auch Center spielen, muss er nicht. Weil du hast Creed Humphrey. Ja. Und die Diskussion hatten wir eben schon. Nummer 1 oder Nummer 2 Center.
Ja.
Im Endeffekt egal, weil krass.
Richtig. Und
du Nummer 1 oder 2 bist.
Und er ist jünger. Als, die, als sein Konkurrent sozusagen.
Was auch übrigens krass ist, dass wir hier auch schon wieder eine Position haben, wo wir so Nummer 1 und 2 wieder in der Division haben.
Ja.
So, und dann hast du noch Trey Smith, der ist unglaublich gut und hat richtig viel Power, ist stark im Run. In dieser Offense nicht ganz so wichtig, aber funktioniert auch gut im Pass. Also Interior Offensive Line richtig stark.
Und auch da wieder richtig gedraftet mit Kennard.
Genau.
Viel Potenzial, aber du brauchst ihn nicht sofort einsetzen.
Wobei ich mir da vorstellen könnte, würde mich nicht überraschen, wenn du den vielleicht auf Right Tackle siehst, weil Lucas halt Niang.
Ja, Niang, der war auch mal, das war auch so ein Project, was wir mal in der dritten Runde geholt haben. Hat auch noch nicht so bewiesen, dass er das wert ist, aber ist halt auch so ein, der hat halt Potenzial. Also die haben halt beide, sowohl Knarr als auch Niang, körperliches Potenzial, was man formen muss.
Also Niang hat 3 Spiele voll durchgestartet letztes Jahr und immer 5 plus Pressures zugelassen.
Ja, das ist halt so viel.
Ja, und also da, ich glaube, er geht in die Season, aber da könnte ich mir vorstellen, dass wir Knarr, und das ist das Schöne bei Knarr, der ist ja viel, das mochte ich so an dem Pick.
Ja.
Der funktioniert, den kannst du Tackle und Guard spielen lassen. Würde mich nicht wundern, wenn der den Spot übernimmt.
Klar, aber es wäre ja nur gut für die Chiefs.
Aber auch da, Offense nicht verschlechtert.
O-Line nicht verschlechtert.
Letztes Jahr Receiver anders,
aber
nicht schlechter, meiner Meinung nach.
Aber vom High-End-Potenzial, also vom Volumen her, vom Volumen des Ergebnisses her, gleich. Vom High-End-Potenzial der einzelnen Skill-Position schlechter.
Ja, aber schematisch wieder nice, weil du natürlich viel mehr rumspielen kannst. Was machst du, also wenn du als OC es nicht schaffst, den gegnerischen DC auszuspielen und Hill die ganze Zeit in der Triple-Coverage irgendwie festhängt, auf wen werfen? So, und das Problem hast du dieses Jahr nicht.
Genau, jetzt hast du halt viel mehr Optionen. Das kann halt spannend sein.
Das kann ein Upgrade sein. Es kann am Ende auch ein Downgrade gewesen sein. Es kann auch ein Upgrade sein. Und Running Back hat sich ja nicht verändert. Also Offense, wir wissen, was wir kriegen.
Ja.
So, ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Defense, D-Line, Frank Clark resigned. Ich glaube, das war auch wirklich wichtig.
Ja, ist jetzt sogar günstiger geworden. Ne?
Ist günstiger geworden und du hast den Veteran auf der anderen Seite von George Karlaftis.
Ja.
George Karlaftis hat jetzt viel Druck, weil ich glaube, der muss direkt Day One funktionieren.
Ja, aber zumindest nicht als Nummer 1 Pass Rusher und nicht mal als Nummer 2 Pass Rusher.
Genau, weil du hast halt mit Chris Jones deinen Nummer 1 Pass Rusher auf Defensive Tackle und der kann jetzt durch den Draft Pick von Karlaftis auch Inside spielen. Deswegen brauchst du auch Melvin Ingram nicht mehr, weil Karlaftis wird besser sein als Ingram. Sie brauchten einfach nur irgendein End,
damit der was kann.
Jones wieder nach innen kann, der nicht ein Backup ist, sondern mal bewiesen hat, dass er Starter war oder halt jetzt ein High-End Draft Pick. Und Karlaftis, glaube ich, wird relativ schnell in der NFL ankommen.
Ich glaube auch, der wird gut produzieren und ich glaube, als zweite Outside-Position, dass du halt Frank Clark noch hast, der dein Veteran ist, kann er da richtig gut funktionieren und er kommt in ein funktionierendes System, was zu seinem Skillset passt.
Genau. Schön 4-3, Arbeitstier, immer mindestens 49 Snaps im Game gehabt am College, also ist auch erfahren. Ist jetzt nicht so einer, wo man sagt, der hat irgendwie nur 5 Games gestartet in seinem letzten Jahr, aber hat unglaublich viel Upside. Und ich glaube, von allen Pass-Rushern aus der ersten Runde hat er den wenigsten Druck dahingehend, dass niemand so auf ihn guckt.
Ja, genau.
Also von daher Upgrade über Ingram. Jones kann in der Mitte bleiben, deswegen insgesamt nicht verschlechtert. Und Nandi in der Mitte ist halt ein Run-Stuffer.
Genau. So, das heißt, das, was du halt brauchst, der wird halt auch nicht bewegt.
Genau. Von daher Defensive Line nicht verschlechtert. Linebacker verbessert. Willie Gay und Nick Bolton als Kombi gefällt mir richtig gut. Nick Bolton, überragende Rookie-Season, 112 Total Tackles, klassischer Middle-Linebacker. Wird Mike spielen in dem System, passt. Dann hast du Willie Gay, Andrad-Linebacker, unglaublich athletischer Linebacker. Kannst du neben Bolton richtig schön vielseitig einsetzen. Dritte Season, also noch ein richtig junges Duo, was, glaube ich, wirklich absteppen wird. Dann hast du noch Jermaine Carter geholt, der wahrscheinlich Stand jetzt mitstartet.
Bis Leo Chanel übernimmt.
So, das habe ich auch was geschrieben. Leo Chanel. Wer uns jetzt schon länger ja. weiß, was wir den gefallen. Weil ist halt so ein Heavy Linebacker, der versucht, ja. in einer Lightweight Linebacker Liga zu überleben.
Ja, genau. Aber der kann auch ein bisschen covern.
Ja, genau. Das
hat
das Ding.
Der kann er halt auch. Also von daher, ich glaube, der als Mike Linebacker in dem System für die Kansas City Chiefs kann funktionieren.
Ja, ja, ich glaube, er wird nicht Mike sein. Das ist Nick Bolton.
Ist er nicht eher ein Will?
Ja, so steht da im Depth Chart tatsächlich. Ja. Aber so gefühlt habe ich ihn eher auf Mike gesehen und habe ich nur so ein bisschen durch die Chiefs-Foren gewühlt und die sehen ihn alle auch eher als Mike. Also für mich im Kopf ist er Mike, ja. Depth Chart, Quelle ESPN, ist er gerade ein Will.
Ist die Frage.
Aber
letztes Jahr hatte man auch Chanel noch nicht. Ja, vielleicht auch Chanel ist vielleicht, also körperlich ist Chanel mehr der Mike.
Ja, vielleicht überhypen wir ihn halt auch ein bisschen.
Ja, das kann natürlich sein.
Also ich glaube gerade Starting Liner Bolton, Carter, Gay.
Ja, aber Playoff-Starter Chanel.
Auf jeden Fall hast du dich krass verjüngt.
Ja,
ich
definitiv.
Ich glaube, bei Bolton über den Hitchens letztes Jahr schon. So, und egal, wer jetzt da startet, Carter ist jung, Gay, wie gesagt, drittes Jahr, Bolton zweites und Chanel ist ein Rookie. Na, also, Linebacker gefällt mir wirklich gut. Von
mit Defensive Player of the Year kann Potenzial.
Liebe Chanel.
Jetzt
lass mal die Kirche im Dorf. Auf jeden Fall waren die Linebacker für die Chiefs auf dem Weak Spot. Dieses Jahr glaube ich das nicht.
Genau, diesmal sind sie solide. Und Nick Bolton kann auch ein Leader dieser Defense werden.
Ja, also ich glaube, Gay Bolton, noch nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr reden wir davon, ja, eins der besten Linebacker-Duos der Liga. Könnte ich mir, also natürlich
kann
nicht
ich,
dieses. Aber genau, würde ich mitgehen. Das Potenzial sehe ich. Und wie gesagt, Hitchens gealtert, letztes Jahr schon ersetzt und ansonsten ist da nicht viel, also einfach verbessert auf Linebacker. Ja. Dann Defensive Backs. Defensive Backs finde ich schwierig. Du hast LeJarius Sneed, den ich persönlich feiere, letztes Jahr Nummer 2 Corner.
Ja.
Jetzt muss er die Nummer 1 sein.
Genau, also für mich ist er halt eine Nummer 2.
Ja, für mich halt auch.
So, ja. Ne? Also erstmal hast du Tyrann Mathieu abgegeben.
Ja.
Der hat meiner Meinung nach viel vom Namen auch gelebt.
Zum Ende hin auf jeden Fall. Also okay, dann lass uns erstmal zu den Safeties gehen. Du hast ja nicht nur Mathieu abgegeben, sondern auch Sörensen.
Das ist aber eher ein Upgrade.
Ich will nur sagen, du hast dein Safety-Tandem abgegeben und witzigerweise auch beide nach New Orleans. Also er sagt New Orleans, viel Spaß. Ja, ne? Und ich glaube, Honey Badger, der ist aus New Orleans.
Irgendwie. Genau, da hat es Sinn ergeben, aber warum hat Sörensen noch einen Vertrag
scheinbar,
in der NFL gekriegt?
Scheinbar hat Tyrann Mathieu
wenn ihr mich nehmt, müsst ihr ihm auch einen Vertrag geben.
Die witzige Sidekick-Nummer. Ja, also ich komme nur, wenn er auch.
Ja.
Ich will, dass er mitkommt. So, auf hier warst du die nicht mehr. Aber ich finde, die hast du gut ersetzt.
Ja.
Thornhill war letztes Jahr schon da. Und er von sich selbst behauptete, dass er eine All-Pro-Season haben wird.
Gut, ich wünsche es ihm.
Ich wünsche es ihm. Aber er ist tatsächlich wirklich gut. Ist auch eher so ein sehr athletischer Safety. Kein klassischer Single-High-Safety. Eher auch so wieder so moderner Do-it-all whatever, kann alles irgendwie. Ne, finde ich gut. Der wird nochmal upsteppen, muss er jetzt auch. Weil er ist so ziemlich der einzige Safety, der da geblieben ist.
Nach der Aussage muss er auf jeden Fall
upsteppen. Der muss er upsteppen. Und er ist halt wirklich faktisch, glaube ich, der Einzige. Auch ganz viele Backups sind jetzt weg. Also der Einzige, der geblieben ist. Und du hast Reed geholt. Von den Texans. Justin Reed. Und das finde ich ein richtig guter Move gewesen.
Da bin ich gespannt, wie der sich jetzt bei den Chiefs machen wird.
Ist halt auch so ein Do-It-All-Safety.
Ja, aber kannst du halt viel Too-High-Safety-Sets spielen.
Genau. Und kannst du beide gut blitzen lassen. Und Steve Spagnuolo lässt viel blitzen, auch seine Defensive Backs. Und dann hast du noch Brian Cook gedraftet, der auch so ein Do-It-All-Safety ist. Also hier hast du so gar nicht diese, bei Broncos meintest du ja so klassische Aufteilung. Ja. Jackson Box und Justin Simmons free. Und hier hast du so drei Typen, die du die ganze Zeit hin und her bewegen kannst. Und das gefällt mir. Da bin ich gespannt, wie sie die Safeties einsetzen. Da würde ich sagen, Upgrade gegenüber einem alternden Tyrann Mathieu, der noch vom Namen lebt. Und so.
Sörensen.
So, also Upgrade. Ja. Auf Corner weiß ich es noch nicht. Ist es nicht besser als Charvarius Ward, der nach San Francisco gegangen ist?
Schwierig. Das ist
erstmal die erste Frage.
Genau.
Den Job muss Sneed jetzt machen.
Schwierig. Ich glaube, er muss nicht so lange covern, wie Ward es musste.
Ja, okay, das kann sein. Das heißt, Sneed ersetzt Ward. Das heißt aber auch, auf 2 muss jemand absteppen und das ist entweder Rashard Fenton.
Das ist Trent McDuffie.
Fleißiger Spieler, viele Snaps. 1000 plus, irgendwie seit 2019. Aber halt ein Arbeitstier. So. Das ist halt.
Reden wir über Trent McDuffie.
Reden wir über Trent McDuffie, okay.
So, wir müssen jetzt hier nicht über untalentierte, ist, aber es ist ein Arbeitstier, der ist gut, aber den wünschst du dir doch nicht auf Cornerback.
Das weiß ich nicht, also er ist jetzt nicht komplett scheiße.
Ne? Trent, also, er ist nicht komplett scheiße, er ist solide, du brauchst ihn, er ist wichtig. Solche Leute sind wichtig, aber du hast einen First-Rounder auf Corner geholt. Dann willst du den auch spielen sehen.
Ich könnte mir aber auch ein Szenario vorstellen, dass Trent McDuffie erstmal seine Raps auf Slot kriegt.
Klar, aber aber von dem System reden wir ja gerade. Wir reden ja gerade von der Base.
Aber dann ist deine Nummer 2. Ja gut, okay, also ich glaube, ein Nickel-Cornerback ist fast schon Base in der NFL.
Ja, klar. Aber wir müssen uns ja hier auf eine Formation einigen. Okay, deswegen.
Okay. Wir bleiben bei 2 Cornerbacks, klammern den Nickel aus und dann ist es auf jeden Fall Jadarius Sneed als deine Nummer 1. Und dann muss es eigentlich schon Trent McDuffie sein, weil First Rounder, Cornerback ist immer so, weißt du, so direkt ins heiße Wasser werfen und starten.
Aber immerhin nur als Nummer zwei in dem Sinn. Also
das ist halt auch der Punkt. Vielleicht ist Sneed auch keine 1.
Ja, genau, aber Theo, in der Planung finde ich es eigentlich ganz gut, also normalerweise, wenn du Rookies sofort in diese Prio-Position bringst, schwierig. Aber du hast mit Kalafdis vorne sozusagen ihn sozusagen als zweite oder dritte Pass-Rush-Option drin. Und du bringst halt auf Cornerback Trent McDuffie, einplanst ihn als Nummer 2 Corner ein. Mhm. Das finde ich eigentlich vernünftig.
Ja, kannst du auch von ausgehen. Und so. Trent McDuffie ist krass, bisschen anders heißt, das ist ein Problem.
Genau, deswegen ist er im schlechtesten Fall ein sehr guter Slot.
So gibt es ein bisschen Vibes wie Asante Samuel Jr., der deswegen auch gefallen ist. Also okay, also dann Starting Lineup, Sneed, McDuffie auf Corner und Reed und Thornell auf Safety.
Ja.
Und dann gefällt mir die Secondary eigentlich. Also finde ich es nicht schlecht als letztes Jahr.
Genau, ich glaube, sie hat halt keine klare Schwachstelle. Letztes Jahr konntest du einfach auf Sörensen werfen. Ja.
So, du hast halt mit McDuffie zusätzlich noch mehr Upside auf Corner.
Ja. Und ich finde, wie gesagt, das Safety-Duo ist nicht schlechter. Du hast einen besseren Pass-Rush. Du hast einen
Linebacker-Duo,
was eher upsteppt, weil es jetzt auch erfahrener ist.
Ja, und vor allem aber letztes Jahr gezeigt hat, dass es gut ist.
Und
also selbst wenn du nur die Leistung vom letzten Jahr kriegst, ist schon okay.
Richtig, und du hast eine variablere Offense. Vielleicht keine bessere, aber eine variablere.
Und du hast Leo Chanel.
Was sowieso nochmal einen Sieg bringt.
Ist das jetzt der Logan Wilson dieses Jahres?
Egal. Das werden wir sehen,
wird sich zeigen. X-Faktor, du hast es gerade gesagt, mit der Offense ist ein ganz klar Wide Receiver. Also wie entwickelt sich diese Unit?
Also Josh Gordon. Josh Gordon ist der X-Faktor,
das muss man ganz ehrlich sagen. Ist ja die Definition eines X-Faktors, den hat ja niemand auf dem Schirm.
Ja.
Ist auch übelst ätzend, wenn du einfach der gegnerische DC bist und jede Woche überlegen musst, muss ich den jetzt vorbereiten?
Das Ding ist halt, der ändert hat halt
die ganze Offense.
Pro Saison hat er halt immer so 2-3 Spiele, wo der krass ist, und dann ist er wieder gesperrt.
Ja.
So, aber wenn du innerhalb dieser Range von 2-3 Spielen halt bist, dann ist halt echt kacke.
Ja, ist ja. Das musst du aber sagen, wie krass der ist, dass der trotzdem jedes Mal einen Shot kriegt. Also wirklich.
Ja. Und er hat ja auch einen Kultstatus irgendwo. Also ich kenne genug Leute, die den feiern.
Ja. Also ich würde ihn nicht bei Fantasy draften.
Genau, dafür.
Nein. Aber ey, vielleicht, außer ihr habt die 2-3 Spiel-Range erkannt.
Ja.
So, aber jetzt nochmal Chiefs Record. Ich sag 11-6, eine Niederlage mehr, weil erstmal eingerufen mit der Offense ohne Hill.
Ich sag 12-5.
Und auf zwei Premium Position Rookies. Kalafdis als Edge und McDuffie wahrscheinlich als Starting Corner, als Nummer 2. Ich sage eine Niederlage mehr in der eigenen Division. So, das ist hier das Ding. Deswegen eine mehr. Sie verlieren ein Spiel mehr in der AFC West. Kann aber genauso gut wieder 12-5 werden. Und jetzt muss man halt einfach mal sagen, alle, die da irgendwie an Mahomes zweifeln, ne? Du hast eine O-Line, die ist jetzt nicht über, also die ist interior stark, aber ist okay.
Aber die kann so, Platz 10 kann die landen.
Ja, kann sie schon. Du hast aber eine Wide-Receiver-Unit, wo noch niemand so richtig weiß, was abgeht.
Genau.
Und ohne eine klassische Nummer 1.
Du lebst von Mahomes.
Genau. Du hast keine Running Games. Pass Rush muss der Rookie funktionieren. Day 1. Cornerback hast du eine Nummer 2, die jetzt zeigen muss, dass sie eine Nummer 1 ist, und ein Rookie auf der anderen Seite. Also du hast einen der härtesten Spielpläne, das muss man auch dazu sagen.
Aber
also
du hast Chris Jones, ein Elite-Spieler auf einer wichtigen Position.
Ja, aber im Endeffekt, auch wenn Chris Jones, wenn dein QB nicht Patrick Mahomes wäre, würden wir hier vielleicht von Platz 4 reden. Also Mahomes und Kelce, die Kombi, die trägt es halt immer noch. Und dann auch definitiv. Natürlich eher Mahomes. Zeigt, wie krass Patrick Mahomes einfach ist.
Absolut. Ohne Patrick Mahomes der kann sozusagen so einen ganzen Roster besser machen, so wie Brady es früher gemacht hat. Genau. Das ist jetzt Mahomes bei den Kansas City Chiefs, liegt auch ein bisschen an seinem Vertrag.
Ja, das stimmt. Ja,
okay. So, muss man auch mal ganz klar so das sagen.
Muss man auch so sagen, ja. Also du hast 12-5, ne?
Ich habe 12-5, Platz 2 in der Division. Wir gehen nochmal die Division durch. Ich habe auf Platz 4 die Raiders mit 6-11, die Broncos auf Platz 3 mit 10-7, auf Platz 2 die Kansas City Chiefs mit 12-5 und Division-Sieger die Los Angeles Chargers mit 13-4.
Ich habe auf 4 die Las Vegas Raiders mit 7-10, noch geändert, Tom hat mich überzeugt. Auf 3 die Denver Broncos mit 10-7, auf 2 die Kansas City Chiefs mit 11-6 und auf 1 die Los Angeles Chargers mit 13-4.
Ey, es war eine super spannende Folge.
Ja, ist auch eine nice Division.
Muss man ganz klar sagen. Also da kann, das Ding ist, da kann halt auch wieder richtig viel passieren. Ja. Also da, das, die zu predikten, war richtig schwer. Aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und du musst immer damit rechnen, dass die Chargers ihren Erwartungen nicht gerecht werden.
Richtig, es kann halt auch wieder sagen, dass die Chargers Dinge tun und dann sagen, ja, nee, wir wollen eigentlich choken.
Ist eigentlich witzig, wie so ein Ruf dir hinterher eilt, obwohl du einen neuen Headcoach hast, ja, einen neuen Quarterback. Ja.
Das ist ja der Geist, das ist der Vibe der Chargers, ja, und der bleibt.
Das ist so wie die Steelers können Defense und laufen.
Ja.
Könnte auch der Beste, könnte auch mal rumspielen.
Ja, richtig, können trotzdem nur laufen.
Ja, nice Folge.
Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es all euren Menschen, die ihr kennt und die Football mögen. Gebt uns ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.